Und Sebastian, schon Weihnachtsstimmung, irgendwas?
Weihnachten? Nee,
Gar nicht, ne?
fühle ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Du?
Nee, ich auch überhaupt nicht.
Da ist dies ja nicht
Gerade
viel.
dieses Jahr noch schlimmer.
Nope.
Aber lass uns doch mal ein bisschen Weihnachtsstimmung reinbringen. Warum nicht?
Ich liebe Weihnachten. Also hast du irgendeine
Besinnlichkeit?
Idee? Bitte, feel free.
Ja.
Meinen Segen hast du.
Okay, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir von Fide Gastro möchten euch etwas Besinnlichkeit bringen. Was brauchen wir denn hier? Lukas, kannst du mal so ein bisschen Kamingeknister oder was? Hast du das? Das ist doch schon mal.
Erwärmend.
Da wird es schon gleich warm ums Herz. Ne?
Das ist schön.
Sebastian, gibst du mir mal da hinten diese
Die hier?
Blockflöte da? Ja. Ja.
Bitte schön.
Danke dir. Mal sehen, ob ich das noch hinkriege. Oh, es geht doch noch.
Ja, findest du, seh ich jetzt
Mittlerweile.
ehrlicherweise nicht.
Ach komm.
Warte mal, lass mich doch mal, ich habe hier noch
Oh ja,
diese
die ist schön.
Schallplatte.
Ja, die ist
Lass mich doch
schön.
mal die Schallplatte hier auf den
Ja,
Teller legen.
komm.
Achtung, pass mal auf
Ja,
und
bitte.
so.
Oh Gott, ist das schön.
Jetzt ist Weihnachten.
Jetzt ist Weihnachten.
Guck mal, magst du hier noch eine Mandarine?
Ja, danke. Oh. Oh, lass uns doch das einfach mal
Ein bisschen Glühwein.
einziehen lassen. Ne? Das ist doch schon was.
Da stoße ich gerne mit dir an. Oh, eine besinnliche Weihnachtszeit.
Das wünsche ich dir auch. Oh, also ganz schön Schuss reingemacht, ne? Und so begab es sich im Jahre 2020, dass in der dunklen, dunklen Zeit ein kleiner Funken Licht am Horizont erschien und etwas Besinnlichkeit in die Herzen der Menschen brachte.
So, ihr Kackvögel!
Ah, oh, Mann, das war ja klar. Ich bin raus.
Ah, der feine Herr. So, nicht mal fünf und du bist schon blau. Süß.
So, dann wird die Suppe hier ausgelöffelt. Verstehst du? Die Suppe ausgelöffelt. Wann wird denn hier die heutige Suppe ausgelöffelt?
Wieso ist das wichtig?
Machen wir das mal wieder für Ostern? Nee, weil wir einfach 7 Wochen im Voraus sind und jegliche Tagesaktualität missen
Ja.
lassen, weil wir einfach nur noch für die Konserve
Ja,
produzieren.
wenn du nicht so einen kackvollen Terminkalender hättest, dann könnten wir wunderbar alle 2 Wochen am Mittwoch aufzeichnen, um dann am Donnerstag live zu gehen. Aber nein, du musst ja 1000 Sachen machen.
Liegt nicht an mir.
Wie?
Liegt nicht an mir.
Sondern? Sondern?
Corona. Alles Corona.
Ja.
Immer Corona, Corona, Corona. So, haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen.
Haben wir wirklich nicht.
Nee.
Kein Witz. Müssen wir heute drüber
Können wir
sprechen.
auch nicht,
Doch,
weil wir 7 Wochen später ausgestrahlt werden. Und zu Corona-Zeiten ja 7 Wochen ungefähr sowas ist wie eine Dekade.
Ja, du hast recht, eine Dekade
Weißt du,
ist.
Donnerstag noch aufgestanden, mich gefreut auf ein schönes Wochenende dann und Freitag, klack, klack, hier Sperrstunde. Und dann stehst du da.
Hier, entsinnst du dich, du hast mir mal von dem Motel Hamburg erzählt. Auf der Hohe Luftchaussee.
Nee, Motel.
Ja, sag ich ja, Motel
Also
Hamburg.
ja,
Ja.
ist zu verkaufen?
Ich wollte dich fragen, ob wir es zusammen kaufen wollen. Das sieht aus, als wäre es in Amerika. Guck dir das mal an.
Ja, ich kenne das Ding.
Das ist
Das
ja der
Ding ist
absolute
Mörder.
Knaller. Es ist nicht zu verkaufen,
Oh, schade.
aber wir könnten ja einfach mal ein Angebot abgeben.
Ja, einfach immer wieder, also geh mal hin und leg mal deine Telefonnummer ab und sag mal, wenn da mal irgendwann Corona
Das ist
Schnauze
so
voll
geil.
Übernachtungs und
Sieht
so.
wirklich toll aus.
Es ist Mörder. Es ist super.
Du fährst da hin und du denkst irgendwie, du bist in Amerika
Ja.
oder sonst wo.
Dabei bist du nur hohe Luft.
Dabei bist du nur hohe Luftchaussee. Besser als hohe
High-end-Mode.
Luftfeuchtigkeit. Bitte?
High-Air-Chaussee.
Das hätte, ja, das hätte ich mal sagen sollen.
High-Air-Chaussee.
High-Air-Chaussee. Ich habe gerade
High-Air-Chaussee.
gesagt, hohe Luftfeuchtigkeit, aber High-Air-Chaussee finde ich besser. Tim, wir haben heute einen Gast,
Ja, komm,
natürlich.
lass mal irgendwie
Und ich
was.
sag
So.
dir was,
Ja.
heute wird einiges weggeschafft.
Ja.
Heute wird's wild. Und wir haben eine Frau zu Gast. Mal, wir haben nur noch Frauen, ne? Da soll sich mal einer beschweren, ne? Nur noch Frauen. Unser heutiger Gast, Isst nie alleine, grundsätzlich nicht, hat sie keinen Bock drauf. Und sie gehört zu dem Team, das Nutella nur mit Butter isst. Was bist du?
Butter.
Ja? Hm. Habt ihr schon was gemeinsam. Sie hasst Paprika wie die Pest. Ihr schlimmstes Essen wäre, Achtung, ein Lammhack-Crepe mit Paprika und Feta. Und den hat sie in Singapur gegessen. Paprika ist in ihren Augen vollkommener Schwachsinn und gehört verboten.
Auf jeden Fall hat sie Humor.
Wie siehst du das? Paprika?
Nicht ganz so. Ich habe das ein bisschen mit Kürbis. Aber selbst wenn ich Kürbis, also wenn ich Kürbis zubereite, dann hat er noch so einen letzten Prozentsatz und Daseinsberechtigung. Aber sie hat auf jeden Fall einen guten Humor, weil sie sagt einfach, dass Paprika verboten gehört. Das mag ich. Ich mag das, wenn Menschen konsequente Aussagen treffen.
Okay. Sie hat Höhenangst und meidet jede Form von adrenalinfördernden Extremsportarten. Sie mag es eher gemütlich und entspannt. Irgendwie habe ich mich dich dabei beim Fallschirmspringen vorgestellt.
Mach ich.
Hast du das schon mal gemacht?
Ja, schon dreimal.
Und ist das geil?
Am ersten Mal gar nicht so geil.
Tandem oder alleine? Ja,
Tandem. Du musst eine Ausbildung machen, um alleine zu springen. Bist du besoffen? Das Geile ist ja, ich gehöre auch zu den Leuten, ich vertraue den anderen mehr als mir. Also ja. Tandem finde ich total in Ordnung, weil ich meine, der Typ, an dem ich hänge, der hat ja ein übergeordnetes Interesse, unten heil anzukommen. So, und der übernimmt ja dann auch den Grad der Entscheidung. Stell mal vor, ich alleine hüpfe da raus und an mir fliegt ein Schmetterling vorbei oder keine Ahnung, irgendwas. Oder vergesse ich die Leine zu ziehen und dann ist mein Körpergewicht nicht korrekt berechnet worden, weil ich ein bisschen geschummelt habe. Das heißt, der Notfallschirm oder ähnlichem ist vielleicht zu klein.
Dann bist du aber selbst schuld.
Dann bin ich aber selbst schuld. Und dann baller ich da runter. Das ist nichts. Also solche Sachen mache ich nicht. Ich tauche ja auch, ja, aber nur mit Lehrer.
Moment, wie du tauchst.
Ich tauche. So, du tauchst mit
Atemgerät
ja,
und so.
Ja, ja, ja.
Ach Quatsch.
Aber immer nur, also ich darf alleine tauchen mit einem Partner zusammen. Würde ich niemals machen.
Wie, ich darf alleine tauchen mit dem Partner? Du
machst eine Prüfung.
Ja.
So. Und dann dürfte ich rein theoretisch jetzt alleine mir Motorboot mieten und dürfte alleine tauchen gehen, vorausgesetzt, ich glaube, einen Partner muss man immer dabei haben. Das würde ich nicht machen. Ich immer im Profi dabei.
Und da machst du auch hier so mit diesen, hast du die ganzen Zeichen gelernt? Was ist das?
Was ist das wohl?
Den Hai. Achtung, Hai.
Ja, der Hai. Das ist der Hai. Das war nochmal Schildkröte. Das war das hier. Irgendwie so.
Was soll das? Achtung, Schildkröte oder was?
Oh, das ist ein Manta. Ich weiß es nicht mehr. Das hier ist Moräne. Das weiß ich noch.
Ja.
So, dann weißt du.
Das ist verpiss dich.
Ja?
Das ist verpiss dich.
Das hier ist, ich habe noch genug Luft.
Ja.
Dann guckst du hier.
Ja.
Und dann machst du so viel Bar und so hast du noch da. Und dann kannst du, ja. Aber ich würde nie ohne Lehrer tauchen. Niemals. Vielleicht, na, auch nicht im Pool. Nee.
Ja, ich würde auch nicht ohne Lehrer. Schon gar nicht mit Lehrer.
Ich tauche auch nicht gerne tief. Finde es so anstrengend mit der Atmung da unten und dem Ganzen. Ich tauche lieber so gemütliche 12 bis 18 Meter tauche ich gerne.
Und dann, um die Unterwasserwelt zu sehen und zu genießen.
Ja, das ist schon ganz geil.
Was denn jetzt? Ja, ich hab's noch nie gemacht. Also ja,
guck mal, ich bin ja ein Adrenalin-Junkie.
Bist du?
Ich habe eine Rennlizenz. Ich bin schon mit meinem.
Du hast gebrannt?
Ich habe gebrannt.
Stimmt.
Ich bin Stuntman auf eine Art und Weise.
Eigentlich bist du Stuntman.
Bin die Carrera Panamericana gefahren, habe sie knapp überlebt. Warum, wissen wir bis heute nicht, aber wir haben es überlebt. Deshalb machen wir es auch kein zweites Mal. Ich bin Fallschirmspringer, Paraglider.
Bist du mal Helikopter geflogen, habe ich gehört?
Helikopter, auch schon auf der Kufe.
Und du hast mal beim Hensler gegessen. Du bist wirklich ein Stuntman.
Sehr gut, ich suche die Gefahr.
Also pass auf, unser Gast von heute.
Ich bin echt so ein Junkie, ne? Das ist ja ganz geil.
Ich muss auch gerade sagen, ich hätte eher so gedacht, du bist so einer, ja, macht ihr mal.
Der bin ich auch. Ich suche jetzt nicht die Gefahr, aber irgendwie sucht die mich.
Das lassen wir mal so stehen. Ja. Der Gast von heute sagt bezogen auf Corona, es bringt nichts zu verzweifeln, man muss etwas tun. Und damit meint sie nicht nur gegen den Virus, sondern in ihrem Berufswesen.
Mhm.
Sie ist leicht verplant, sie liebt das Wandern und das finde ich sehr sympathisch, geht mir nämlich ähnlich, sie hasst Frühstückbuffets. Ingo Peters hat es auch gesagt, kein großer Fan von Frühstückbuffets. Wie sieht
es
bei dir
aus? Auch nicht.
Ist komisch, ne?
Nee, das ist nicht, so unkomisch irgendwie, weil wenn du bis nachts um 12 arbeitest, dann früh aufzustehen und Brötchen zu schmieren oder Wurstplatten zu legen, irgendwie geht dir da so ein bisschen die Sinnhaftigkeit ab.
Mhm.
So, deshalb denke ich so Frühstück ist, also es kann schon schön sein. So ein Frühstück um 14 Uhr. Das kann schon passen. Da kann das, so, ist halt alles eine Frage des Timings, finde ich.
Ja, ihr Timing zu Corona war nicht schlecht, denn sie hat sich versteigern lassen. Bei eBay waren die Gebote so hoch, und zwar für 3.260 Euro hat ein Gourmet in Freiburg ein 4-Gänge-Dinner für 10 Personen ersteigert bei ihr.
Inklusive Zutaten?
Ja, mit allem Pipapo. Also das können wir auch gleich mal fragen, aber ich gehe stark davon aus. Was denn
okay,
sonst?
Okay, gut.
Es ist schon viel, oder?
Ja.
Dass die eBay-Gebote so hoch waren, liegt daran, dass die 29-Jährige nicht irgendeine Köchin ist, sondern zu den Nachwuchsstars ihrer Zunft zählt, Tim. Heute geht's dir nämlich richtig ab.
29 Jahre?
Ja.
Kann ich noch nicht ernst nehmen. Die ist ja noch nicht mehr trocken hinter den Ohren. Harald, ich habe ja gesagt, ich werde so langsam so ein müder, alter, weißer Mann.
Meinst du?
Ja, ein bisschen. Nee, 29 ist schon ein gutes Alter.
Sagt dir Harald Rüssel was?
Ja, dunkel.
Er sagt über sie, sie ist nicht nur eine ganz hervorragende Köchin, sie führt auch konsequent in der Küche. Gerade wenn es stressig wird, dann packt sie an und bewahrt einen kühlen Kopf. Was natürlich wichtig ist, ne?
Was so ziemlich jeder Küchenchef machen muss, ja.
Ja gut, aber vielleicht...
Übrigens, das Geräusch im Hintergrund, ne? Das ist die Bullerei, die wird weiter bearbeitet. Ist es die Bullerei? Ich glaube, ja.
Ja, ja.
Ja. Da wird, wir sitzen ja hier Corona-konform in einem sehr großen Raum, weil dieses enge Tonstudio, das ging nicht. War einfach, das war unnötiges Risiko.
Ja, das stimmt. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja, das stand auf unserer To-Do-Liste, das zu sagen.
Wir die Tonqualität im Hintergrund ein bisschen zu entschuldigen.
Initiativ und kreativ mit leichtem Hang zum Chaos, neigt zum Verstrahltsein. Ein kleines Beispiel. Sie hat für den Johannes King Adventskalender 2000 Dosen Wurst produziert, aber die vorgegebene Größe missachtet, so dass es am Ende nicht passte. Also. Totale Verpeilerin. Ich weiß, ich finde die Info jetzt, frag mich gerade selber, warum ich die vorgelesen habe. Die können wir auch rausschmeißen. Sie hat so ihre Prinzipien und verteidigt sich mit einer gewissen Sturheit oder anders gesagt, sie kommt nämlich aus dem Schwarzwald und sagt, mit einer Schwarzwälderin wird nicht diskutiert. Mhm. Ihre Familie hat ein eigenes Jagdgebiet. Mhm. Ich kenne dein Gesicht, so langsam klingelt's, ne? Mhm. Wie findest du Jagen? Sie findet nämlich Jagen grundsätzlich eher langweilig. Warst du schon mal auf der Pirsch? Der Jagd? Also ich meine jetzt nicht im Hamburger Nachtleben. Hey, du wirst da wohl mal, oder?
Nee.
Nee? Hast du nie was erlegt?
Nee, man darf ich ja gar nicht. Du kannst Jagdschein, ich darf doch selber nicht abdrücken, ich dürfte dabei sein. Und
in Ägypten kannst du in 3 Stunden Autoführerschein machen. Doch, es wird auch irgendwo was geben, wo du schießen kannst, ohne dass
man
merkt.
Aber ich lebe ja nach meinen eigenen Ethik- und Moralvorstellungen und die sind relativ deutsch in Anführungszeichen. Und das, was hier verboten ist, ist auch im Ausland verboten.
Also, ja, da bin sehr ich gut.
Ernsthaft?
Ja, finde ich gut, Tim.
Also ich gehöre jetzt nicht zu den, ne, wirklich?
Nee.
Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, für 5.000 Euro kann ich auch einen weißen Löwen schießen.
Nee, das habe ich jetzt noch nicht gesagt.
Nee, aber ich darf doch nicht schießen.
Gibt es einen weißen Löwen überhaupt?
Jetzt nicht mehr.
Der war nicht schlecht.
Also ich weiß schon, wer es ist.
Ja?
Ja.
Soll ich noch ein bisschen weitermachen?
Bitte,
Jagen
bitte.
Findet sie nämlich grundsätzlich langweilig. Man muss zu lange still sein und abwarten. Das liegt ihr nicht sonderlich gut.
Das kann ich an der Stelle mehr als unterschreiben.
Was sie angeht? Oder?
Ja, dass es ihr so gar nicht liegt.
Ja, wieso?
Hä?
Ist sie denn so ein Hibbeliger?
Digga, die ist... Wann war das, wo ich das Schmerzmittel genommen habe? Wie lange ist das her?
Naja, das ist jetzt schon 2-3 Monate her.
Da würde ich ihr gerne eine Vierteltablette jetzt zum Naschen gleich geben.
Ach, wirklich?
Ja. Die ist nonstop am Pumpen. Nonstop. Ich habe schon mal gesagt, die erinnert mich ein bisschen an mich, aber das tun fast alle jungen, aktiven Leute. Die erinnert mich ein bisschen an mich, als ich klein war. Also als ich jung war. Mhm. So, die hat eine große Fresse. Allererster Güte, die ist so hyperaktiv, die ist so hemdsärmlich, die ist auch latent prollig. Sie ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Köchin und sie ist auch sehr früh schon an einer Position, wo du sagst, krass, da musst du Durchsetzungsvermögen haben. Und wir hatten schon mal das Vergnügen mit einer Dame aus ihrer Verwandtschaft hier im Land und ein bisschen fällt da der Apfel nicht weit vom Stamm.
Ja, also ich muss sagen, all das, was du eben sagtest, das hat sie mir im persönlichen Gespräch auch so. Sie hat sich auch ein bisschen so charakterisiert.
Ja, glaub
ich.
Sie
hat gesagt, die hat kein Problem, dir Paroli zu bieten, hat auch ein großes Maul.
Nur intellektuell natürlich an der Stelle.
Nee, natürlich.
Und intellektuell kann sie nicht mithalten, das muss man sagen an der Stelle. Also ich sag das jetzt ganz großkotzig, weil ich vermute mal, dass sie schon hinter mir ist.
Naja, sag mal, wen wir haben. An wen glaubst du denn? An wen glaubst du, habe ich dir heute besorgt?
Vicky Fuchs.
Ja, absolut richtig. Ja, Victoria Fuchs.
Ja.
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 Guck mal, da kommt sie.
Hat sie was gehört von dem?
Hemdsärmelig und prollig.
Hemdsärmelig und prollig. Sieht ein bisschen aus wie Max Strohe von Weitem, ne? So ein bisschen Körperhaltung.
Ja, Victoria Fuchs, ja. Ist richtig, Tim. Direkt aus dem Schwarzwald haben wir sie einfliegen lassen.
Ja, da dürfen
ist
wir
noch? Der ist mit dem Fallschirm abgesprungen, da kann nichts passieren. Hä?
Ich bin hergeflogen. Ja,
ja natürlich.
Nein, die Deutsche Bahn hat mich sehr, sehr langsam und sehr effizient hier hingebracht.
Ja, aber darfst du noch?
Ja, ich darf.
Okay, die dürfen noch.
Wir sind noch kein Risikogebiet.
Nee, aber wir.
Ach so, aber wir
auch
seit
noch
heute.
Nicht. Ihr
doch,
habt erst
wir sind seit heute.
Seit heute.
Ja.
Du kommst hier nicht mehr weg.
Quarantäne.
Aber ich bin seit gestern Abend hier.
Ah, okay, dann machst du natürlich viel besser.
Ah.
Stimmt.
Schön, Vicky, ich freue mich.
Hervorragend, ich vielen Dank mich. Für die Einladung.
Einmal kurz den Verwandtschaftsgrad aufklären, dann kümmern wir uns komplett um dich, fast.
Willst du das machen?
Nee, mach du.
Es gibt eine Verbindung zu einer uns sehr geschätzten Gästin hier, und zwar Monika Fuchs. Mhm. Und ich glaube an der Stelle, also ich habe da nicht mehr Informationen im Hintergrund. Also entweder muss Victoria was dazu sagen oder du. Ich weiß jetzt nichts.
Nee, viel weiter.
Noch weiter.
Monika Fuchs ist die Frau vom Bruder meines verstorbenen...
Ist die Oma.
Urgroßvater, glaube ich.
Was?
Oha.
Also mein Opa,
ja?
Dessen
Bruder.
Bruder, dessen Bruder.
Das ist ja noch komplizierter als
bei
den Kellers.
Ist mega schwierig.
Die Kellers
ist
sind
die, ist
doch
die Schwipp-Oma. Nennen wir sie Schwipp-Oma.
Wir nennen sie Schwipp-Oma.
Schwipp ist immer Name. Gut, wenn man Verwandtschaftsverhältnisse nicht ja. sagen kann, dann sagt man immer Schwipp.
Ist ja jetzt auch wahnsinnig
anstrengend. Und von den Generationsverläufen würde ich sagen Oma, Uroma, also nennen wir Schwipp-Uroma.
Schwipp.
Ja, diese
Schwipp-Oma. Uroma ja. macht sie ja. schon sehr alt. Das ist sie nicht.
Die ist uralt.
Schwipp-Oma, also bitte.
Die ist uralt.
Du bist alt.
Nein, wirklich. Also Monika Fuchs ist so alt, dass man, wenn man mit ihr spricht, denkt, sie ist dann schwarz-weiß. Also sie ist schon wirklich uralt. Oder? Monika ist
du
über 80.
Hier, weißt du, noch nicht fünf Minuten da.
Also ich finde, Tim, also da kann ich dir nicht recht geben.
Nee, ich auch nicht.
Das mit dem schwarz-weiß.
Nicht von ihrem Verhalten her, aber die ist uralt. Die ist ja, über 80. Sag mal, okay, was ist mit los mit euch? Früher wurde...
Also uralt sagt man einfach
wenn jemand noch ohne Rollato gehen konnte und sagte, ich bin schon 75, da war mal, oh, Respekt, in deinem Alter möchte ich mal ja, so ja. in Form sein. Und jetzt sind die 75-Jährigen von früher, sind die 85-Jährigen von heute. Und das ist, sie ist alt. Ist ja nicht so, dass ihr...
Oh,
dass
jetzt
sie
redet
sich alt
wieder so
nimmt
in Rage.
Oder so, aber sie ist alt.
Naja, also ich weiß auf alle Fälle, wie du es meinst, aber das mit dem Schwarz-Weiß sehe ich
nicht. Es gibt ein
so.
Legendäres Sprichwort, was ich an der Stelle immer sehr gerne zitiere. Onispa qui mal y pense. So. Das heißt nämlich, schlecht ist nur, wer Schlechtes denkt.
Aha.
Also sind jetzt, also, du redest dich hier in der Viertelstunde jetzt im Kopf und Kragen und am Ende sind wir schuld.
Da muss ich schon wieder sagen.
Ich meine gut. Worte sind voller Liebe und wirklich positiver Inhalt ist ausgesprochen. Und wenn ihr da jetzt irgendwo Streit sucht oder irgendwas Negatives, dann seid ihr die kaputten, nicht ich.
Ja, du hast vollkommen
ihr
recht.
Ihr
sitzt
die komplette Unschuld vor euch.
Ja, du hast vollkommen recht und deswegen begrüßen wir Victoria Fuchs bei...
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Wo habt ihr euch das letzte Mal gesehen, Tim?
Willst du mir erst mal vorstellen, wer das ist, bevor wir das erzählen?
Das hebe ich mir für gleich auf, die Vorstellung.
Das letzte Mal haben wir uns gesehen, glaube ich, im Rahmen einer TV-Aufzeichnung.
Das ist richtig, ja.
Die da hieß Ready to Beef. Und dort
bin
ich ja, da versuche ich ja noch kläglicher als du, sowas wie ein Moderator zu sein.
Ich und, geb dir gleich mal. Ich geb dir gleich mal.
Aber noch katastrophaler. Und das ist wirklich eigentlich ein sehr schönes Format. Ein bisschen.
Zumal du da sogar einen Autoren hattest, wenn ich das recht erinnere.
Hatte ich, mit
den
dem konnte ich aber
nicht
anfangen.
Hier.
Aber okay. Mit dem konnte ich relativ wenig anfangen. Das war, weil ich kann ja keine Sätze mehr merken. Sondern es gab dann immer so, ich hatte drum gebeten, ist auch egal, geht ja nicht um mich gerade. Und dort hat, da geht es darum, dass ein jeweiliger Küchenchef mit seinem Team gegen einen anderen Küchenchef oder Küchenchefin, entschuldige bitte, mit seinem, ihrem Teamin.
Es ist halt Gender, aber sehr gerecht hier.
Ja.
Mein Herr.
Mit anhand von geheimen Zutaten in kürzester Zeit versucht, Dinge zu kochen, die dann den sehr geschulten Gaumen von dem Juror Tim Raue zu entzücken. Und ich versuche, das Ganze zu moderieren, was wirklich komplett schwachsinnig ist, wenn ich Moderator bin. Das ist einfach nicht meine Welt, das muss ich merken. Und du bist damals angetreten gegen wen?
Das erste Mal, wo wir kläglich gescheitert sind, gegen Herrn Wolf.
Mhm. Alexander Wolf.
Alexander, der auch großartig ist.
Mhm.
Und das zweite
auch
Mal...
Auch bezieht sich auf was? Auf dich?
Ja, auf uns, allgemein.
Ja,
ja, großartige Menschen, so was zum Beispiel.
Ja,
ja, so.
Ja.
Und das zweite Mal gegen einen ganz tollen österreichischen Kollegen, dessen Namen mir gerade leider entfallen ist. Das ist sehr unhöflich gerade. Der hat dieses kleine Restaurant in diesem Markt, macht nur frische Küche.
Ja. Ich habe da sogar noch gekocht.
Walter Triebel.
Ja.
Walter Triebel.
Sehr gut. In Graz ist es.
In Graz, genau. In Graz, ja. Und wir hatten...
Triebel, der Triebelwald.
Triebel, ja. Das war großartig.
Das war ein Triebeltäter.
Oh.
Läuft hier heute.
Hast du das gegoogelt?
Was, das Wort Triebeltäter?
Nee, einfach, dass du das so... Okay.
Ja. Und genau. Da hast du auch verloren? Oder
nee, da habe ich dann Gott sei Dank gewonnen, sonst wäre ich mit meinem...
Was war die Geheimzutat? Vielen herzlichen Dank.
Ich hatte Rehleber dabei und er hatte Artischocke dabei.
Artischocke.
Ja.
Und meine Geheimzutat?
Und dann kamst du mit so einem Mist um die Ecke.
Na.
Aber es war noch besser als das erste Mal tatsächlich.
Warum hast du ihr kein Paprika gegeben?
Weil ich das nicht wusste.
Ah. Das erste Mal war auch schon echt... du hattest dabei... Nee, du hattest Artischocke dabei. Artischocke und Muscheln, Miesmuscheln.
Ach gut, gute Kombi.
Gute Kombi, sehr coole Kombi.
Gute Kombi.
Und er hatte dabei...
Das hat dich beeindruckt.
Topinambur.
Nee, ich war Topinambur.
Du warst Topinambur?
Ich war Topinambur.
Dann hatte er die Artischocke dabei.
Ich war die Topinambur.
Okay, stark.
Topinambur und die Muscheln. Aber schönes Ding. Sehr gutes Gag.
Waren auch bessere Produkte. Ja.
So, bevor wir uns jetzt hier versammeln, stell doch mal bitte Vicky vor.
Das, Tim, mache ich sehr, sehr gerne. Victoria Fuchs hat Pfeffer im Arsch. Darf man das so sagen oder wäre Victoria Fuchs hat Pfeffer in der Hose politisch korrekter? Wobei, das hört sich so an, als hätte sie das Gewürz gestohlen. Wir bleiben dabei. Victoria Fuchs ist eine Person, von der auch Frau sagen würde, die hat Pfeffer im Arsch. Und zwar den von der ganz fleißigen, erfolgreichen und selbstbewussten Sorte. Victoria ist seit Kindesbeinen an viel in der Küche des Hotel- und Restaurant Spielweg. Damals war noch ihr Vater derjenige, der im Familienunternehmen den Ton angegeben und die Aufgaben verteilt hat. Das hat sich mittlerweile geändert. Die erste Geige an den Herdplatten spielt seit ein paar Jahren Victoria. Und das macht sie so, wie sie isst und kocht. Herzlich fröhlich, verwurzelt und ganz besonders weltoffen. Bevor sie ins Familienunternehmen zurückkehrte, führte sie ihr Werdegang zuerst nach Salzburg, wo sie bei Zwei-Sterne-Köchin Duus Steiner ihre Kochlehre absolvierte. Von da ging's zu Ali Güngemüsch ins Le Canard und weiter ins Luc Doro, habe ich das richtig ausgesprochen?
Luc Doro?
Ja, auf Schloss Elmau. Stationen, die die Basis ihres Verständnisses zu regionalen Lebensmitteln bilden und ihre Sichtweise auf das Kochen formen, um schließlich ihren ganz eigenen Kochstil herauszukristallisieren. Und nun steht sie da, heute mit einer kulinarischen Visitenkarte, auf deren Vorderseite ausgezeichnete Wildküche mit fernöstlichen Zutaten für den kosmopolitischen Twist steht und einer Rückseite, auf der regionale Zulieferer, saisonale Produkte, Naturpark, Südschwarzwald, hausgemachte Fleisch- und Wurstwaren aus der eigenen Jagd des Vaters, selbst hergestellter Käse und hofgebackenes Brot zu lesen ist. Ich finde, das hört sich nach reichlich Pfeffer im Hintern an und ich bin gespannt, ob wir hier und heute überhaupt noch eine Prise Salz für das gewisse Etwas benötigen. Finden wir es raus und sagen herzlich willkommen bei Fide Gastro, Victoria Fuchs. Na, das war echt ordentlich was dabei, ne?
Das war ja ein Intro.
Also die hätte ich mir auch ausgesucht für Ready to Beef.
Als was?
Naja, als Köchin, als Gegnerin fürs Fernsehen, so. Um die mal der breiten Masse vorstellen.
Lustigerweise wird ja bei uns oft diskutiert, boah, es gibt so wenig Frauen in der Küche, so wenig weibliche Küchenchefin, irgendwie so, wo ich immer sage, ja, aber es gibt eben halt auch dann, wenn es welche gibt, eben auch wirklich herausragende Kräfte. Du gehörst dazu. Für mich bist du allerdings noch ein kompletter Rookie. Also ein Wildpferd sozusagen, ein ungestümes Wildpferd, das sich noch finden muss. Und das meine ich sehr, sehr positiv, weil so viel Potenzial da ist zum Finden. So dass man natürlich als junger Mensch, das Schwierigste ist, glaube ich, erstmal eine Klammer zu finden. Überhaupt mal aus diesem Irrsinn, aus dem Gelernten, aus der Verantwortung des Familienbetriebes, aus den persönlichen Leidenschaften, eine Sprache zu kreieren, was dir aber in relativ kurzer Zeit sehr, sehr gut gelungen ist. Wie würdest du deinen Stil beschreiben, kulinarisch?
Boah, kulinarisch darf man nie vergessen, wo man herkommt. Also ich bin im Spielweg aufgewachsen, das ist der Schwarzwald, das ist großartig. Und wir machen im Spielweg eine ganz verrückte Küche. Wir haben ein Restaurant für ein Hotel. Wir haben das nicht aufgegliedert. Wir haben nicht da das Regionale, da die Sterne, da das. Das sind wir nicht. Das wollten wir noch nie. Und deswegen haben wir im Spielweg gesagt, wir machen alles und jeder kann machen, was er will und jeden Tag das machen, was er will. Also du kannst ankommen und Wurstsalat essen und ankommen und sagen, du isst großes Spielwegmenü. Und ich find's wichtig, dass man im Restaurant dass man nicht so eingeschränkt wird. Ich mag das nicht, wenn ich in ein Restaurant komme und als erstes muss ich um 19 Uhr da sein und dann gibt's ein Menü und dann muss ich 8 Gänge essen und jeder sagt mir, was ich machen soll. Und ich finde das großartig, wenn ich in einen Urlaubsspot reinkomme, wir sind ein Hotel, wir sind kein Restaurant, und einfach 5 Tage lang mir aussuchen kann, was ich essen möchte.
Aber grundsätzlich ist ja schon so, dass der Schwarzwald ja eher spießig ist, auf eine Art und Weise. Und
damit meine ich schon altspießig, ist richtig.
Und deswegen, also ich meine nicht klassisch spießig, sondern einfach so die Herangehensweise, der Tourismus, die Leute, die erwarten.
Der Tourismus erwacht ja gerade erst so ein bisschen.
Ja, aber wenn du im Schwarzwald bist, willst du Schwarzwald.
Also ja, ein bisschen du willst wie
wenn du, wenn du nach Hamburg kommst, die meisten Leute sagen, oh, ein schönes Fischbrötchen. Die sagen, hier gibt's keine guten Fischbrötchen. Also es gibt 1-2 Läden, aber Hamburg ist jetzt kein Mecker für Fischbrötchen. Und ähnlich dominant ist ja der Schwarzwald auch.
Ist mit Schwarzwälder Schinken, ist mit Schwarzwälder Kirschtorte. Das kannst du auch relativ gut spielen, das musst du auch spielen. Wir haben eine Schwarzwälder Kirschtorte, das ist halt Sahne und dann Kirschwasser und Kirschen. Also das ist jetzt auch nicht die große Kochkunst, aber es ist ganz lecker. Gibt dir einen ordentlichen kleinen Rausch mittags, schläft sich schon mal besser. Und sonst machen wir eine wilde
Torte.
Oh, so ein bisschen Törtchen, dann so ein Schnäppchen dazu, damit du es überhaupt überlebst.
Ja, ja, okay, gut.
So, damit du am Ende wieder aufstehen kannst.
Ja.
Und dann machen wir eine wilde Küche. Ja, wir haben super viel wilde Produkte. Wir haben Rehe, wir haben Gämse, wir haben Wildschweine.
Obwohl du Jagen langweilig findest.
Ja, ich finde dieses Thema, also dieses, ich gehe raus und pirsche rum und beobachte den Wald und so, das ist nicht meins. Das kann mein Freund machen. Da hat er viel mehr
Gefühl. Diese Pirschen, die setzen sich doch relativ.
Ja, man denkt ja immer, die setzen sich hin und warten. Aber da fordert es ja viel mehr Arbeit. Also du gehst in den Wald, du beobachtest ja auch die Wildbewegung, du fährst da rum, du schaust, an welchen Plätzen sind sie. Das sind ja etliche Quadratmeter. Du kannst dich ja nicht da ist ja nicht immer was.
Habe ich mich immer gefragt, so ein Hochsitz. Also das ist doch schon echt so.
Du sitzt ja erstmal 15 Mal da, bis du überhaupt was siehst. Das ist ja tierisch.
Aber ich dachte, dass wenn der Hochsitz da steht, dann scheint da irgendwo eine Stelle zu sein, wo sich Wild gerne bewegt.
Gerne, aber ja nicht, also nicht.
Bei uns in der
Lüneburger. Wenn du ja jetzt gerade sagst, ach, du hast am Montag frei, dann denkt sich ja nicht das Wildschwein. Ich weiß, der Johannes, der hat am Montag frei. Da gehe ich mal hin.
Die dumme Sau.
Ja, oder eher,
ich weiß,
oder
dass so
eher
Wald- und Wiesenjäger irgendwie in der Nordheide, also ich habe eine Zeit lang in der Nordheide gelebt, da gibt es auch ein Jagdgebiet und da gibt es eine Eigenart eines Tieres, das nennt sich Mufflon.
Mhm, Muffel?
Muffel heißt das.
Mhm.
Und die Herde ist relativ bresig, also die ist zwar auf eine Art und Weise scheu, aber läuft halt auch mal über den Weg, wenn sie den kürzesten Weg gehen will. Und dass da Hamburger Jäger rumfahren mit dem Auto und von der Laderampe ausschießen. Also die
gut, das sind so Geschichten wie in der Küche werden noch mit Pfannen geschmissen.
Bei mir wird noch geschmissen. Allerdings nicht mehr ins Gesicht. Nur noch Oberkörper.
Ach, du bist ja so freundlich.
Ich habe gelernt. So. Nee, die blauen Flecken im Gesicht waren schwerer zu erklären. Ja. Nee, aber wirklich ernsthaft. Die sind darum, ich habe da gewohnt, ich habe die Leute gesehen, wie sie rumgefahren sind. Wo ich schon dachte, boah, schwierig.
Ja gut, das machen die vielleicht da. Im Schwarzwald ist es nicht so. Das ist ja auch eine ganz andere Höhe. Weißt du, das ist ja Wälder, das ist ja keine Fläche, da gibt's kein Maisfeld.
Was ist dein Lieblingswild?
Mein Lieblingswild ist tatsächlich Rehe und Hirschkalb. Hirschkalb gibt's bei uns nicht.
Wo ist denn der Unterschied?
Ein Reh ist eine andere Art von Tier wie ein Hirschkalb. Das ist wie jetzt, also ein Hirschkalb ist größer, ist ein großer Hirsch, ist ähnlich wie ein kleines Rind.
Ja.
Von der Proportion her, wenn du eins ausbeinst, bist du an der Keule und denkst so, wie geht's jetzt nochmal?
Okay.
Und so ein Reh kannst du relativ schnell, ist wie so ein Lamm.
Und geschmacklich?
Geschmacklich ist der Hirsch ein bisschen intensiver als das Reh. Reh ist schon sehr fein.
Mhm.
Reh ist sehr weich. Musst du aufpassen, wenn du so Wiedgas und so, wird das ja meistens echt mega schwierig.
Das ist Blödsinn.
Völliger Blödsinn.
Ja.
Und Hirsch hast du einfach auch größere Stücke. Also wenn du jetzt.
Gibt es mehr Wild außer Wildschwein, Hirsch und Reh?
Es gibt
dass man essen darf.
Wenig Bestand Gams.
Hase.
Haben wir. Hase sehr viel. Fasan.
Hase mag ich nicht so gerne.
Wildente.
Mag ich gerne.
Mag ich auch sehr gerne. Fasan haben wir gerade sehr viele gekriegt.
Biber
wenig. Darfst du aber essen?
Darf man schon, ne?
Ja, aber darfst du.
Ich mag jetzt mal lecker.
Ist Dachs wild?
Dachs ist wild. Kannst du auch essen. Musst du aber wie beim Schwein nicht Trichinenschau machen.
Das darf man aber nicht in den Verzehr bringen.
Dachs doch.
Ganz kurz, Freunde, Trichinenschau, was ist das?
Trichinenschau ist ein Schwein, sowie auch ein Dachs, ist ein Allesfresser, wenn du es so willst. Und dann, du musst einmal schauen, ob die diese Krankheit haben, deswegen die Trichinen, ob die von Trichinen befallen sind. Weil es eben auch abgestorbene Tiere ist, weil es Mäuse ist. Und die übertragen sehr viele Krankheiten. Und deswegen ist jedes Schwein, was geschossen wird, eingeschickt zum Tierarzt. Du nimmst immer ein Stück vom Zwerchfell und vakuumierst es und gibst es zum zur Trichinenschau. Und davor darfst du es auch nicht zerlegen. Also es wird geschossen, du hängst es in Wild in die Wildkammer, dann die Trichinenschau wird gemacht und dann darfst du es überhaupt erst verarbeiten.
Erst zur Obduktion, bevor es. Ja. Würdest du Dachs essen, Tim? Ist lustigerweise von einem Fiete-Hörer gefragt worden.
Also ich bin ein großer Freund der Jagd, wenn sie nachhaltig betrieben wird, wenn sie intelligent im Verbund mit der Natur gemacht wird. Weil ich glaube, dass erstmal der Moment des Tötens und das Leben des Tieres eigentlich das beste Biofleisch der Welt ist. Mhm. Auf eine Art und Weise. Diese Tiere laufen frei, fressen da, wo sie fressen wollen, trinken und kacken da, wo sie das machen wollen, wälzen sich, vögeln, die leben ein Leben in Saus und Braus, lange bevor die Kugel eben ihre Wirkung zeigt.
Wärst du gerne ein Wildschwein, Tim, wenn du das so gerade?
Ich glaube, ja.
Ja.
Ja,
ich wärst, glaub, du wärst ein perfektes,
ja,
Wildschwein.
Ich glaube, ja.
Bei dir müsste man aber auch eine Trichinenschau machen.
Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ja, aber wirklich, ich wäre so ein brumftiges Ding und ich würde auch die Vorgärten zerlegen. Also das wäre schon. Aber die laufen relativ frei rum und haben ihr Gebiet und sind ja für den Rahmen eines tierischen Produktes, leben sie ein perfektes Leben, weil bis zu dem Zeitpunkt, bis wie gesagt die Kugel die Wirkung zeigt, kriegen sie ja noch nicht mal mit, dass jemand Interesse an denen hat.
Sehr gut erklärt.
Was zu essen. Deshalb bin ich da ein großer Freund von und natürlich gibt es auch dort, wie in allen Bereichen des Lebens, schwarze und weiße Schafe. Die paar schwarzen, nach denen sollte man sich nicht ausrichten, aber deshalb von ernst gemeint, ich schieße nicht, weil ich kann nicht schießen. So, ich würde irgendwo
treffen. Das könntest du ja lernen. Das könnte man ja lernen.
Ich habe ein lebendes Tier. Also jetzt, wie gesagt, da steckt ja eine Ausbildung dahinter und wir sind ja nicht auf dem Jahrmarkt.
Grünes Abitur nennt sich das, glaube ich, ne?
Sehr richtig. Der Jagdschein heißt auch grünes Abitur.
Hast du einen Jagdschein?
Nein.
Nein. Siehst du, du darfst ja auch gar nicht jagen.
Ja, ich glaube, das macht man ja auch. Also in Deutschland sind es auch eher im gesetzteren Alter die Jäger.
Gar nicht.
Das ist jetzt aber, das ist
du bist aber sehr im Klischee.
Nein, ich habe einfach das nur vorher gelesen und die Masse, also die meisten Jäger sind eher betagteren Alters.
Ja.
Naja, ich kann nur sagen, was ich gelesen habe, Freunde.
Vielleicht die Eigentümer der
Jagdpachten. Das kann gut sein, weil die sind viel mehr. Also wenn du den Jagdschein gemacht hast, darfst du ja auch erstmal nicht sofort pachten. Die wollen, das Jagdrecht in Deutschland ist ja ein sehr strenges Recht im Gegensatz zu Frankreich oder da kannst du ja Gebiete kaufen, bezahlen und darfst jagen. Und in Deutschland ist ja so, du machst den Jagdschein, du darfst nicht gleich ein Jagdrevier pachten. Dass du nicht mit Leuten, die ein gewisses Taschengeld hinten dran haben, sofort sagen, sie nehmen sich jetzt das Revier, weil das kostet Summe X, ist mir eh egal und ich kann da schießen und machen, habe aber eigentlich keine Ahnung, weil ich ein Jungjäger bin. Das ist wie wenn jemand einen Führerschein macht und sich sofort einen Porsche kauft. Das geht meistens schief.
Kann man sagen, dass ein Jäger ein Gärtner mit einer Knarre ist?
Nee. Warum? Am Anfang ist er ein Gärtner.
Nein, ich dachte einfach so, den Bestand sozusagen zu kontrollieren.
Muss Pirschwege fegen, muss sich kümmern. Also die ersten 3 Jahre ist mein Jungjäger oder 4 Jahre, macht mich jetzt da nicht fest. Muss Hochsitze bauen, muss freischneiden, muss Kehrungen machen. Also das ist richtig Arbeit.
Das ist noch mehr Arbeit, als ich im Schrebergarten habe.
Wollte ich gerade sagen. Hast nee, aber ich meine eher Gärtner mit einer Knarre. Insofern, dass eben auch der Wildtierbestand, so wie die Fauna zu betrachten ist.
Das muss gepflegt werden.
Also es muss gepflegt werden. Und dass eben auch das Jagen eine Art von Pflege ist.
Naja.
Und deshalb, auf deine Frage zurückzukommen, wie gesagt, auch im Wildbereich gibt es ja sowas wie die Filifresser, wenn ich sie so nennen darf.
Das sind die Rehrückenesser.
Das ist halt die Rehrückenesser. Ja. Oder eben die meinetwegen auch noch Hirschkalb.
Hirschkalbsrückenesser.
Ente geht auch noch. Und dann wird's aber
dann dünn. Dann wird's schwierig.
Dann wird's dünn. Hase ist schon bei mir persönlich ein Problem. Vielleicht doch wegen der Farbe, dass es eben sehr, sehr dunkel ist.
Sehr dunkel.
Extrem dunkel. Und auch manchmal so eine gewisse Nase hat. Wildschwein zum Beispiel sind alle irritiert von, dass Wildschwein, wenn es eben nicht so ein brumftiges Ding war, sondern wirklich ein richtiges Wildschwein, sauberes Wildschwein, wie wunderbar schlicht das eigentlich schmeckt. Also es hat eine Note. Aber nicht wie man sich Wildschwein vorstellt. Ich glaube, da sind die meisten Leute eher, ob des Felles irritiert, was so borstig und verloddert und dann ist das auch noch eine richtige Wildsau.
Aber da schmeckt so ein Dry-Age-Rindfleisch.
Viel penetranter.
Ja,
deshalb. Also, und ich habe mal einen Menschen kennengelernt. Auch mein Herr, der Name. Ganz, 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 ganz schlimm bei mir.
Na?
Toller Typ. Jäger und Koch, Taste-Mitglied. Google das mal kurz.
Ja, was soll ich da jetzt googeln?
Ja, genau, wie sie gerade gesagt. Koch, Jäger, Taste, 1. Staffel.
Ja, pass auf.
Ist nur auf den 2. Platz gekommen, obwohl er den 1. verdient hätte.
Ach, der mitgemacht hat?
Ja, ja. Hatte halt den falschen Coach.
Da war ich ja 12, als Alexander Herrmann.
So, dann wollen wir doch mal gucken. wen wir da so haben, Tim. Du musst in der Zeit ein bisschen überbrücken.
Auf jeden Fall, der ist Jäger und der erlegt alles, um es aber auch zu verzehren. Also er schießt nicht einfach nur so, irgendwie aus Lust an der Laune, sondern der schießt halt wirklich alles. Und jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, dass ich keine illegalen Sachen sage zum Essen. Ich wollte gerade sagen,
alles hat ja Jagdzeiten, alles hat Bestimmungen, wann du was jagen kannst.
Der ist ein sehr nachhaltiger Jäger. Ich weiß noch nicht, ob man alles essen darf. Also Krähe.
Da bin ich jetzt auch.
Da wäre ich jetzt
ein bisschen überfragt. Also man darf Schnepfe und sowas in bestimmten Dingern.
Und der hat damals Biber.
Ja.
Der hat Biber mitgebracht.
Aber Biber ist gar nicht schlecht.
Wenn ich einen Biber hätte, würde ich ihn Justin nennen.
Ja.
Oh, der war echt auch nicht gut.
Nee, wird nicht besser. Aber wenn du nichts Kompetentes dazu beizutragen.
Ich suche hier deinen komischen Koch.
Aber Biber, wirklich die Bäckchen, ich meine, das ist jetzt...
Biberbäckchen?
Ja, geschmort, sensationell. Oh, wirklich lecker. Großartig. Ich kann mich nicht mehr an den Geschmack des Schwanzes erinnern. Dabei auch den kann man wohl essen.
Also Johannes hat mal Dachsschinken gemacht.
Dachs?
Schinken?
Ja.
Das war nicht so schlecht. Wir haben mal Dachs versucht, Rücken zu essen. Das war nicht so lecker. Da arbeiten wir noch dran. Aber genau aus dem Punkt, weil ja alle essen Rehrücken und alle kommen auch und essen das, haben wir ja wirklich angefangen, in der Küche ein bisschen andere Wege zu gehen und zu sagen, wir nehmen die ganzen Vorurteile weg. Und durch dieses, wir haben ja diesen Dauerbrenner Wildschwein-Dimsum. Mhm. Du musst dir überlegen, das war Wildschweinnacken, den schmoren wir zu Tode wie ein Pulled Pork und dann wird der leicht asiatisch abgeschmeckt.
Üblich, Ingwer, Knoblauch, Soja. Bisschen Sesam.
Weniger Soja, damit es nicht so salzig ist. Okay. Aber richtig schön angesetzt, lecker gemacht, in Taschen gefüllt, gedämpft.
Schmeckt auch nichts mehr von
Schmeckt kein Mensch, dass es Wildschwein ist. Alle finden es großartig und es geht ab wie Schmitzkatze.
Aber Frage, wer geht in den Schwarzwald als Tourist und A, kennt Dimsum und B, bestellt?
Unsere Hausgäste, wir sind kein Tuch, wir sind Hausgäste, wir sind ein Hotel, kein Restaurant. Also klar, wir sind auch Restaurant, aber wir haben 45 Hausgäste. Jetzt isst du zwei Tage, jetzt kommst du an und dann isst du dein Schnitzel vom Wildschwein, dann bist du am nächsten Tag da und isst Rehrücken mit Schupfnudeln und Mangold-Pfifferlingsgemüse. Und am dritten Abend sagst du so, hey, jetzt ist schon dreimal dieses Dampfkörbchen an mir vorbeigelaufen. Du siehst ja auch, die Gäste sitzen im Restaurant, dann sehen sie dieses blöde Dampfkörbchen. Dann läuft es da an dir vorbei. Und dann sagt er, sollen wir das auch mal probieren? Oh ja, komm, das probieren wir auch. So, und dann kommt es, dann haben die Bock drauf. Mhm. Und dadurch hat sich dieses Wildschwein-Dimsum, Wildschweinfilet mit Hummus, Karotten, Minzjoghurt, Tahin, Fasanencurry, Hirsch im Tomkasud.
Also mein Grund ist nicht ausschließlich positiv hier an der Stelle, ne?
Ja,
also
es köstlich. Gibt, aber würdest du in dem Moment dann nicht zumindest denken, da ist mal jemand, der es ganz anders angeht?
Die sowohl als auch, ich sag mal, so eine meiner Begegnungen mit Wild, die meinen Kopf sehr geöffnet haben, war in Japan. Da war ich in einem wilderer Restaurant, einem illegalen Restaurant, wo es wirklich nur gewildertes Fleisch gab.
Ach.
Und also richtiges Wild habe ich sonst in Japan nirgends gefunden. Also richtig mal klassisch, wie wir Europäer Wild betrachten, habe ich nicht gesehen. Kann ich mich nicht dran erinnern. Es gab die besten Produkte, aber Wild war klassisch nicht vorhanden. Und dann habe ich es dort halt gegessen und dachte, ich war sehr deutsch in der Herangehensweise und habe da meinen ersten Bezug dazu gefunden, dass die Kombination mit asiatischen Aromen und bestimmten Dingen einfach herausragend funktioniert.
Weil es nicht so untergeht.
Wenn ich jetzt als Tourist im Schwarzwald bin, im Restaurant Spielweg mit der alten Geschichte, dann erwarte ich eher eine modernere, leichte Schwarzwaldküche ohne große asiatische Einflüsse. Das kann manchmal irritierend sein. Jetzt hatte ich aber schon die große Freude, mit Victoria eben auch ihr Gekochtes zu genießen. Und da muss man einfach sagen, das ist eine Kombination. Und das können nicht viele in der Art und Weise damit umzugehen. Dass man eben wirklich Wild, Asia, Schwarzwald in eine gesunde Kombination reinbringt, die eben nicht asiatisch ist. Wir sagen immer asiatisch.
Das ist ja,
was für ein doofer Begriff eigentlich. Ja, ist eigentlich. Ein doofer Begriff. Ja, das ist ein unfassbar dummer Begriff, weil wir immer denken, oh, sobald das ein bisschen so, es ist, wir sagen ja auch nicht europäisches Wild, oder? Nee. Hast du jemals über
die Hälfte alles ist französisch gekocht und dann, ja, ist einfach eine andere Küche mal, wo wir versuchen halt, du musst ja auch überlegen, ich habe so viel Wild gehabt, ich kam von den Sterneküchen, ich habe gelernt, wir kaufen Fleisch im Vakuum, Rücken, Keule, das, was ich haben will, kaufe ich und den Rest habe ich nicht. So, jetzt komme ich nach Hause, tock, tock, tock. Jeden dritten Tag steht irgendein Jäger vor mir und sagt, heuer, wie beim Vater, gell, ich häng's grad hin, denei. Aha, Ja, ja, hängt's hin und her. Das heißt, andauernd hing irgendein Stück Wild bei uns im Wildkühler. So das erste Jahr, völlige Überforderung, Rücken und Keule verarbeitet, Schulter und Nacken eingefroren.
Fang mal an, du hast das Restaurant oder das Hotel, den Betrieb deiner Eltern übernommen.
Genau.
Da warst du wie alt?
26.
Da war ich noch nicht mal selbstständig. Da war ich gerade, ich habe meine Ausbildung angefangen, glaube ich, mit 20. Pack mal 26. Da war ich, hatte ich meinen ersten Küchenchef-Job. Aber eher aus der Not raus, weil ich pleite war in so einem Szeneladen in Hamburg und habe eine Wichse da zusammen gekocht. Das war wirklich grauenhaft. Also sah geil auf dem Teller aus. Hat gereicht für Stadtmagazine, aber ernsthafte Kulinarik war das nun, weiß Gott nicht. Du übernimmst sogar den ganzen Betrieb. Wie muss man sich so einen Übergang vorstellen? Restaurant, Hotel, Spielweg. Ist Schwarzwald pur.
Wir hatten
eine schöne Geschichte schon erzählt, wie man sich das vorstellen kann. Pittoreske Almlage, würde ich fast sagen, ja, ein bisschen also mit Wald.
Hotel, Riesenhügel, mitten im gar nirgends. Dahinter ist wirklich eine Sackgasse. Und meine Eltern haben das seit, ich bin die sechste Generation, 1861, ist in Familie Fuchs. Und mein Vater ist erkrankt und konnte deswegen gerade die Küche nicht weiterführen. Und dann bin ich von heute auf morgen nach Hause gegangen. Und meine Schwester war schon zu Hause. Dann haben wir praktisch, also bin da reingekommen von heute auf den nächsten Tag, hatte noch nie in dieser Küche gekocht, habe noch nie mit den Köchen da zusammengearbeitet.
Hattest du dich zu dem Zeitpunkt schon damit auseinandergesetzt, überhaupt den Laden nicht mal zu übernehmen?
Null. Ich war in Schloss Elmau im 1-2-Sterne-Restaurant, habe 18 Stunden gearbeitet und
muss man sagen,
spitze.
Schönes Hotel, aber teuer.
Fand's einfach
was, jetzt
so geil.
Elmau oder Spielweg?
Schloss Elmau. Ist großartig. Also ist einer der schönst gelegensten Hotels.
So, und dann kommst du also zurück.
So sieht's aus.
Deine Schwester, wenn ich richtig,
meine Schwester,
die Rezeption.
Die war schon zu Hause, ne? Oder wollte gerade auch übergangsweise, die wollte da nach Frankreich noch, ein Relais und Chateau Hotel, ist große Hotelmanagerin. Also Hotel, Digitalisierung, dieses ganze Hotelkomplex ist genau ihr Thema. Ich bin eher Restaurant und Küche.
So, und dann, dein Freund ist auch noch am Start, macht
der
Käse,
kam aber
Wurst,
viel
Salami und
der,
so weiter.
Der ist noch Konditor und gelernter Koch, der Streber.
Okay, aber Tim, da kann ja gar nichts mehr schief gehen. Also Familienbetrieb, Tradition, dann zwei Kinder plus noch ein
aber
Freund.
Aber ja, trotzdem bin ich ja nach Hause gekommen.
Hat doch alles abgedeckt.
8 Leute in der Küche und du kannst mir vorstellen, 8 Köche, dessen Albtraum es ist, wow, die Tochter kommt nach Hause.
Mit 26 Jahren.
Alle sagen,
von Schloss Elmau.
Von Schloss Elmau.
Mein Leben wird auf jeden Fall nicht besser.
Ich hätte sogar,
lasst uns ein Virus züchten.
Die Alte.
Ja? Ich sag mal so, jeder, der Vicky ein bisschen kennt, und man kriegt ja so langsam auch schon einen Eindruck von ihr, die geht da ja auch nicht rein und sagt, ich gucke mir das erstmal alles in Ruhe an.
Doch, habe ich ein Jahr lang. Halbes. Nee.
Halbes. Und wenn ich ihn nochmal nachfrage, dann sagst du, ja, ich habe das Vorhaben gehabt, mir alles genau anzugucken. Du gehst sofort in den Wechsel, in den Wandel, was ja auch gut ist, weil warum soll man lange dabei zugucken, was man selber noch nie erlebt hat, noch nie gemacht hat. Aber
ich konnte es auch einfach nicht. Ihr müsst,
und dann kommt so ein kleines Jungspritzerküken da irgendwie hin und setzt sich dann mit 26 Jahren, meint irgendwie kochen zu können. Das ist die Welt der Köche,
wirklich,
ne?
Man meint wirklich kochen zu können.
Weil die in zwei Sterne-Läden
gearbeitet
hat.
Immer nur Kommi oder Chef de Party, irgendein Scheiß.
Aber lasst mich das mal aus reiner Neugierde fragen. Ist dieser Gedankengang nicht völlig normal? Weil sie kann ja kochen. Ist das dann wirklich was komplett anderes, 26, dort reinzukommen?
Hast du keine Ahnung von gar nichts.
Du denkst halt, du bist der Big Shit. Und dann kommst du nach Hause und dann denkst du so, Personalplanung, Abrechnung, Dienstpläne.
Es ist ein himmelweiter Unterschied. Wirklich. Also mit 26 kann man natürlich kochen, aber du hast noch gar keine Ahnung vom Kochen. Egal wie gut du ausgebildet bist, du hast noch keine Ahnung. Und es tut mir leid, wenn ich da jetzt dem einen oder anderen auf die Füße trete.
Aber der
meint
auch,
das schon zu machen, der glaubt, dass er wirklich schon alles komplett die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Dieses komplexe Kochen ist nicht nur ein Schnitzel irgendwie mit der richtigen Kerntemperatur auf den Teller zu bringen, sondern zu verstehen, welches Gericht in welchem Umfeld. Nochmal, sie übernimmt den Familienbetrieb, will eine gewisse Frische, eine gewisse Moderne, vielleicht auch eine Komplexität dort auf die Speisekarte bringen, weil sie selber das bislang im Schloss Elmau toll erlebt hat, kommt dann aber in das Ding. Dann hat sie ihre Stammgäste. Die Stammgäste kommen extra hin wegen der Schwarzwälder Kirsch oder wegen der selbstgemachten
Forelle
Wurst
Müllerin.
Oder Forelle Müllerin.
Forelle Blau.
So,
Forelle Riesling.
Also Kochen ist so ein komplexer Prozess. Nicht das Technische, nicht das Handwerkliche, sondern bis ein Gericht wirklich auf der Karte ist, mit der Verantwortung, den Familienbetrieb zu übernehmen, weil der Vater gesundheitlich, das ist keine keine ganz freiwillige Entscheidung gewesen, diesen Zeitpunkt zu wählen. Also das ist schon ein Mörderdruck und deshalb kann ich mir genau vorstellen, wie die Stimmung da war in der Küche.
Was glaubst du, bevor sie antwortet, wie die Stimmung war? Dann hören also 8 Köche wahrscheinlich, Männer, hören die Tochter vom Alten kommt?
Meine Frage, das Privates dürfen wir? So, sie hat ja was mit einem von den Köchen da jetzt derzeitig.
Inkorrekt.
Was? Wie? Nein.
Also jetzt,
nicht mehr.
Ja, aber
jetzt,
der war nicht da.
Nein, deshalb sage ich, also entspann dich doch. Also jetzt hat sie jetzt so, vielleicht gab es da einen anderen.
Das ist inkorrekt.
Was?
Inkorrekt. Ja, echt?
Inkorrekt.
Ich hab was mit dem.
Du hast was mit dem?
Naja, gut.
Du machst rum mit einem deiner Köche.
Ich mach rum mit einem. Was ist denn das für eine Aussage?
Was?
Ich glaube, die sind fest zusammen.
Ich glaube auch.
Ja, aber das ist doch rummachen. Also wenn ihr fest zusammen seid, hoffe ich, dass ihr rummacht. Entschuldigt.
Aber nur auf dem Hochsitz.
Ha?
Nur auf dem Hochsitz.
Nur auf dem Hochsitz, nur heimlich.
Okay, also komm, weiter
reden. Also ich sag mal so, ich glaube, dass die Stimmung eher schwierig war, weil es ist die typische Situation, haben wir schon immer so gemacht. Der spontane Entschluss.
Haben wir schon immer so gemacht. Einer meiner Lieblingswörter.
Der spontane Entschluss, nee, das wollen die nicht, das können wir nicht machen, weil deshalb kommen die.
Die haben das schon immer bekommen auch.
Ja. Und das wollen unsere Gäste nicht. Ja. Also sehr viel Wissen, was gar kein Wissen ist, sondern die Angst vor der Veränderung und erstmal eine Kommunikation zu entwickeln zwischen zwei Generationen, die einfach ihr Leben lang immer das Gleiche gemacht haben oder viele, viele Jahre und da reichen in der Küche schon 3 Jahre. Um so Dinge zu manifestieren, dass Leute das nicht mehr verändern können und nicht mehr verändern wollen. Und ich glaube, dass die Stimmung erstmal abwartend war.
Die Stimmung war abwartend. Also die Stimmung haben wir gesagt, okay, also war die Stimmung so ein bisschen am Ende, weil der Vater gerade so ein bisschen ausgefallen
ist. Aber Spielweg lief gut bis dato.
Spielweg war immer eine Destination für Wildliebhaber, für Innereienliebhaber. Mein Vater war schon immer dafür, aber der war jetzt nicht so ein Stück polarisierend wie ich oder nicht so. Aber für seine Zeit hat er Großartiges im Spiel gemacht. Eine eigene Käserei gebaut, selber Wurst hergestellt, auf die Regionalität gekommen, bevor es überhaupt ein Thema war. Also, er hat eigentlich alles richtig gemacht. So, und dann kam halt ich nach Hause, hab mir das, wie Tim schon richtig gesagt hat, erstmal ganz ruhig und entspannt angeschaut. Und wisst ihr, was das Problem von Köchen ist? Wenn sie keine Lust haben, das zu kochen. Wir Köche. Wir leben diesen Beruf und wir leben diese Produkte. Und jetzt kommst du in eine Küche rein, wo immer nur Rinderbacken geschmort, Rehragout, Hirschragout, mit Blut gebunden, also Pfeffer, dann Sauerbraten, dann Bries und Nierle, dann so. Und dann da geht ein Koch wie ich, geht so ein bisschen, jetzt nicht daran kaputt, aber der verliert die Lust da dran, weil das nicht meine Küche ist. Und dann musst du als Koch aufpassen, dass du nicht den Fehler machst, dass du sagst, das war jetzt schon immer so gewesen, dann mache ich das halt so. Und das ist der Tod für jedes Gasthaus, weil der Koch sich nicht damit identifiziert, was er macht. Also habe ich gesagt, das will ich nicht, ich bin 26, ich kann jetzt bis 30 mir überlegen, will ich das mit meinem Hotel so? Meine Schwester, mein Freund ist daheim, ich bin daheim. Dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, wisst ihr was, wir müssen das machen, wo wir hinwollen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist nicht meine Küche.
Wie viele von den 8 Köchen sind heute noch da?
Einer und einer ist gerade wieder zurückgekommen.
Also einer, anderthalb.
Raffi. Aber es ist eine große Fluktuation. Also im Moment nicht, im Moment ist es sehr, sehr stabil. Aber ich musste für mich eine Küche finden, die ich Lust habe, jeden Tag zu kochen. Wo ich jeden Morgen parke und sage, geil, jetzt geht's los. Und dann hat man Lust, dann wird man kreativ, dann wird man besser, dann entwickelt man sich weiter. Da brauchst du auch kein Konzept oder irgend so einen Scheiß. Ein Koch muss das machen, wo er richtig für brennt. Und das erzählt er auch immer, wenn der Koch keinen Bock hat.
Wer ist er?
Tim.
Tim Melzer.
Ja, wir sind Podcast, hier hört man nicht.
Ach so, ja, der nebendran. Tim Melzer.
Merkst du, dass mehr Frauen bei dir arbeiten wollen?
Ja.
Ja, also es kommt.
Sehr krass.
Okay.
Ich habe 1, 2, 3, ich habe 4 Frauen im Team.
Gut.
Wir waren mal die Hälfte. Und Frauen sind genauso gute Köche wie Männer. Nur muss man einfach sagen, dass wir manchmal mit der Gewichtsthema an unserem Limit sind. Aber da können wir Hilfe fragen.
Körperliche Kraft
ist ein Thema. Aber wir können, also Man arbeitet eh keine 18 Stunden
mehr. Bitte kein ganz großes Thema draus machen.
Auf keinen Fall.
Ich finde es immer super anstrengend inzwischen. Ne?
Das ist, muss man auch nicht mehr diskutieren.
Aber wo ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen beim Kochen? Weil ich, nee, erstmal deine Meinung. Ich habe ja eine klare Meinung dazu.
Ich habe das Gefühl, Frauen sind manchmal ein bisschen organisierter, ein bisschen strukturierter, ein bisschen ordentlicher. Mhm. Und bringen, und haben, aber bringen genauso viel. Also ich glaube nicht, dass es zwischen Mann und Frau einen großen Unterschied gibt, sondern es ist jeweils die Persönlichkeit. Wenn Frau oder Mann keinen Bock hat, bringt es beides nichts.
Also ich habe für alles natürlich immer das Gegenbeispiel. Ich finde schon, das ist ein, also vielleicht die Organisation, die Struktur, ja, könnte man fast ein bisschen unterschreiben. Bei mir ist es der Geschmack. Ich finde, dass Frauen besser schmecken. Ein
rauchen.
Bitte?
Kiffen.
Ja, dafür, ach man, das mich nervt der Podcast, ey. Ich muss inzwischen so drauf achten, was ich sage.
Was die politische Korrektheit angeht, was bei der Frauenthematik.
Ja.
Ja, also,
ich finde auch, wir befinden uns auf schwierigen Umwegen.
Aber einfach nur so grundsätzlich, dass der Geschmack von Frauen dezidierter, floraler, raffinierter ist, ohne dabei komplizierter zu werden. Einfach, ihr schmeckt besser ab, ihr nimmt weniger Salz, ihr nimmt weniger Dinge und arbeitet dadurch die Aromenstärke aus. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, wenn man vergleicht, die Spitzenköche, also die Zweier, Dreier, die kochen eigentlich alle wie Mädchen. Also das meine ich jetzt sehr positiv, auch wenn die Formulierung wieder ein bisschen zickig
stimmt,
war.
Ja.
Also dass die eben alle anders kochen. Wenn ich mit Hans Haas, mein Lieblingskoch, wenn ich gegen den kochen müsste, dann bin ich der Kerl und er ist das Mädchen. Weil bei mir ist alles salzig, pfeffrig, sauer, süß, scharf. Und bei ihm ist alles so salzig, sauer, süß, scharf, aber hat eine perfekte Verbindung. Ist so floral und bleibt lange nachhaltig.
Floral,
im
der war zu lange mit Raue zusammen.
Macht nee, das er auch hat er schon von so? Mir. Das hat er von mir.
Macht sagt jetzt floral.
Das ist halt wirklich eine weibliche Handschrift. Und ansonsten, finde ich, ist da kein großer Unterschied. Außer, dass sie beim Saufen früher einknicken.
Ich finde tatsächlich aber, dass Frauen lieber bei, manchmal oft, ich bin auch zu einer Frau gegangen, in die Lehre, zu Dus.
Ja.
Und ich glaube, dass...
Sie ist Dus.
Du bist großartig. Das ist eine ganz, ganz ruhige Person und diese ganz strukturierte Küche führt.
Kennst du sie, Tim?
Hm?
Seid ihr per Dus?
Oh, stark. Ja.
Nee, ich glaube, Dus und ich brauchen nochmal einen Vermittler.
Ja, glaube ich auch.
Ja?
Ja, was ich glaube, wenn sie nicht versteht, wie sehr ich Fan bin oder wie sehr ich eben das schätze, was sie tut. Ich bin halt aber, ich habe dieses kleine Arschloch-Tourette-Syndrom. Also das heißt, sobald es romantisch wird,
das ist nichts.
Muss ich halt einen Furz raus, also muss irgendwas Blödes kommen. Weil ich finde, Stating the Obvious ziemlich langweilig. Mhm. So, und deshalb kann ich mir vorstellen, dass ich Dus vielleicht eine Spur zu ungebildet wirke. Obwohl ich sehr feingeistig bin.
Die Dus ist halt, sie ist halt extrem fein, sie ist extrem. Also ich müsste ja hinfallen, ich bin mit 15 in die Lehre gegangen. 15, 16, 17, da bin ich gerade mit Anfang 18 habe ich aufgehört bei ihr. Also man kommt als Kind da irgendwo hin und wird irgendwie in so eine Halbfamilie mit aufgenommen. Deswegen, Dus war
halt. Wir haben sie mal angefragt für Kitchen, sie wollte nicht mitmachen.
Sie wollte nicht mitmachen? Nee,
weil ich ihr zu prollig bin.
Dus jetzt?
Ja, ja.
Ach so, ich dachte jetzt.
Also nicht ich, ihr jetzt, nicht gar nicht so hart, das ist gar kein tiefes
Ding. Aber das macht die Dus auch nicht.
Aber sie sagt aber, nee, das ist
nicht ihr Ding.
Das ist mir zu laut. Und warum Wettbewerb? Ist doch Kochen, ist doch, also eigentlich alles smarte Antworten,
wo
du nicht sagen kannst, außer, dass sie dir einen Korb gibt.
Aber vielleicht könnt ihr da zumindest mal im Restaurant kochen. Musst du ja nicht gegen sie kochen.
Ich mache ja kein Gastkochen.
Ach so, okay. Dann
generell
dann,
nicht. Entweder gehe ich als Gast oder als Gastgeber.
Dann funktioniert es nicht.
Aber ich mache kein Gastkochen.
Wie
das
ist
macht
denn
für mich keinen Sinn.
Aber du hast doch mal einen Elmau-Gast gekocht. Weil du den Zimmerpreis nicht zahlen wolltest.
Richtig.
Habe ich mir fast gedacht.
Kann man so sagen. Das ist
mit Mats Mutzke zusammen.
Ja, genau. Also nein, Max Mutzke, also ja.
Schau mal, jetzt wird er ganz verlegen.
Er muss ja immer aufpassen, wie man Dinge öffentlich sagt. Und dann gibt es schon hin und wieder mal Momente, wo du eben sagst, Mensch, würdest du nicht Gas kochen? Und ich sage, na, eigentlich nicht.
Ah,
und dann sag ich, oh, guck mal an, vielleicht 3 Tage Übernachtung, dann müssen wir gucken. Wahrscheinlich dürfen wir das nicht mal
selbst. Ist Gastkochen das, was ich mir vorstelle? Da kommt ein guter Koch oder eine gute Köchin.
Oder
und,
ich.
Genau, und in einem bestehenden guten Restaurant wird dann ein Menü heute Abend von Tim Melzer. Und
ja, der
dann
neueste
daraufhin, daraufhin reservieren Menschen einen Tisch und sagen, heute lassen wir uns von Melzer im Restaurant vom Elmau bekochen.
Ja.
Oder man kocht zusammen. Es gibt jetzt diese Forehands-Dinner.
Was sind Forehands-Dinner?
Also wenn jetzt Tim zu mir kommen würde und sagt, wir kochen zusammen im Spielweg einen Abend, dann kochen ja nicht mehr 2 Hände, sondern 4 Hände. Forehands.
Also eigentlich kochen in dem Moment 20 Hände. So, deshalb finde ich Vorhand.
Also bei Tim und ich nur trinken und der Rest eigentlich kocht.
Ja, es ist auch immer so.
Das ist tatsächlich
merkwürdig. Also diese
so.
Forehand-Dinner ist der dümmste Begriff ever.
Weißt du, was ich immer machen wollte? Ich weiß, das kann ich bestimmt hier auch nicht sagen. Ich habe ja mit einer sehr netten Kollegin vom, auch Frau, wir haben ja gesagt, wie geil wäre das, wenn wir mal ein Four-Tits-Dinner machen würden. Könnten wir natürlich auch nicht machen, aber es wäre witzig.
Finde ich super.
Wie ist ein bisschen wie du,
ist
tatsächlich.
Ist jetzt der beste Name.
Ja, finde ich gut.
Four-Tits-Dinner finde ich super.
Mag den Podcast sehr gerne.
Darf sie sagen. Also ich ist ja nur so, aber dass das also von mir gibt es jetzt hier nur ein zustimmendes Nicken.
Ja.
Ist ja nicht so, dass ich, also.
Aber es wäre natürlich ein Knaller, weil diese ganzen Männer machen jetzt Four-Hands und Six-Hands und dann machen wir irgendwann 12-Hands. Und dann haben wir, das wäre, da waren wir auch, glaube ich, da waren wir bestimmt ganz schön betrunken an dem Tag, aber dann haben wir die Idee gekommen. Bis jetzt haben wir es noch nicht durchgeführt, aber
gerade im Schwarzwald.
Gibt es sowas? Ich meine, es gibt ja die Jeune de Restaurateur. Das sind ja junge Spitzenköche. Dann gibt es ja, keine Ahnung.
Da ist sie auch dabei übrigens.
Bist du auch?
Mhm.
Dann gibt es, was vielleicht ein ganz guter Verbund ist, wenn es um Netzwerken geht, für mich immer so ein bisschen. Ich finde immer, junge Menschen, die sich organisieren in Vereinen, finde ich immer schwierig. So, weil es ja dann auch oft schon mit Klammern wieder von außen eigentlich die Kreativität in sich schon wieder eigentlich zum Versiegen bringt. Gibt es sowas in der Frauenwelt, in der nee. Gastro-Frauenwelt?
Also A, wir Frauen dürfen auch bei einem Restaurateur mitmachen.
Nee, aber ich meine so ein separates Ding, weil es gibt das für alle weiße Männer.
Wir machen nichts Separates. Dann wären wir sehr wenig wahrscheinlich.
Warum?
Also es gibt...
Hilf uns bitte wirklich.
Es gibt Culinary Ladies von... Stefanie?
Mhm.
Aber ich bin auch kein also
spielt das eine Rolle?
Für mich ist es total egal, ehrlich gesagt. Also ich bin genauso, ich bin halt in der Küche viel mit Männern zusammen.
Ja.
Dann muss ich jetzt mir jetzt nicht, also sage ich bestimmt wieder was Falsches. Aber dann
ich würde es auch lustig finden, was soll denn da stehen? Mehr Frauen in der Küche oder was?
Aber du musst ja auch nicht für alles jetzt noch einen Verband gründen und eine Gruppe und eine Randgruppe.
Die Formulierung. Stefanie Breuer,
genau. Die hat wirklich was Großartiges angesprochen, das heißt Culinary Ladies.
Ladies.
Ja, das ist der Moment, wo wir jetzt die Werbung einsprechen. Ja. Also insofern.
Culinary Ladies.
Sind wir, wie in Sprache von den Culinary Ladies.
Das ist genauso, als wenn ich jetzt einen Gentleman's Club gründen würde.
Nur fürs Kochen.
Da wirst du bestimmt rausfliegen nach 2 Wochen.
Ich werde nicht mehr reinkommen.
Oder
habe ich das mir erzählt, dass ich bei meinem ersten Küchenchef-Job, da bin ich aus London zurückgekommen, weil ich echt blank war und musste unbedingt Geld verdienen.
Schon wieder Pleite? Oder ist das gleiche Pleite?
Nee.
Du hast doch vorher schon mal erzählt.
Die jetzige Pleite oder die andere Pleite?
Nein, du hast gesagt, weil du vorher schon mal Pleite warst.
Ja, genau, das ist die alte, also dieselbe Pleite von
damals. Das ist dieselbe Pleite, wo du dann Küchenchef geworden bist?
Bin ich dann Küchenchef geworden in einem Szeneclub, in einem Museum für Hamburgische Geschichte. Es hieß damals Café Fees und das war The It Place. Das war einer der ersten It-Plätze in Hamburg.
It-Plätze, ist ja ganz wichtig.
Wirklich viele Leute, Cocktailsaufen, Partys, Discoabende, kulinarisch, ich viel frittiert, sehr hoch angerichtet. Und ich bin im zweiten oder dritten Tag, komme ich da hin und dann gibt es einen Türsteher und der lässt mich nicht rein. Zu meinem Arbeitsplatz. Ich bin
hattest du noch blaue Haare?
Das ist eine gute Geschichte.
Ja, ich glaube ja. Und dann sagt er, du kommst hier nicht rein. Und ich sage, Entschuldigung, ich arbeite hier. Und dann sagt er, nee, dann kommst du trotzdem hier nicht rein. Und ich sage, ja, aber ich bin hier der Küchenchef. Und dann hat er gesagt, das ist mir egal. Solange mir keiner sagt, dass du hier rein darfst, lasse ich dich auch nicht rein. Da hat er mich nicht reingelassen. Dann muss ich
das
anrufen.
Ist schon ziemlich stark.
Ja?
Ich hätte sie anrufen.
Hallo, hier ist der Tim. Könnt ihr vielleicht mal?
Nee, das Problem ist, damals gab es ja keine Handys.
Ah.
So, dann musstest du da irgendwie rein. Und ich bin dann wirklich über den mehr als Lieferanteneingang. Es gab dann so einen kleinen Geheimweg, um da reinzukommen. Aber über diverse Ebenen habe ich es dann schlussendlich geschafft, zu meiner Arbeitsstelle reinzukommen, wo ein Türsteher mich nicht reingelassen hat.
Und beim Rausgehen stand er noch da?
Später? Nee, ich habe ihn feuern lassen.
Ach so, wirklich?
Ja.
Ich habe gedacht, du hättest ihm vielleicht ein Gericht gebracht.
Oh. Ich habe ihn feuern lassen. Nee, eigentlich habe ich ihn nur zusammenschlagen lassen. Natürlich nicht. Was ist denn los mit euch?
Naja, also heute... Was?
Du kriegst hier nie beruflich wieder im
Sag mal,
Fuß
du hast das Gastkochen hier auf dem Schloss noch nicht zu Ende erzählt.
Das ist bestimmt auch eine prekäre...
Nee, ich weiß eben nicht, ob man sowas erzählen darf. Nee,
dann können wir es ja wir können es dann herausstellen.
Also Grund, weil ich weiß nicht immer, was da so... Max Mutzke verbringt häufig... Nochmal, als Prominenter hast du oft oder kriegst du sehr viele Anfragen, ob du nicht was...
Also Schloss Elmer mit Max Mutzke, die haben das größte Kulturprogramm Deutschlands außerhalb von Hamburg Stages und so. Also da ist jeden Tag ein anderes Konzert.
Mhm.
Und das ist der ganz normale Deal ist, ein bekannter...
Künstler?
Klarinettist, Künstler, Sänger,
Koch.
Kommt dahin, wohnt 3-4 Tage umsonst und tritt dafür auf. Mhm. Das war relativ easy.
Ja.
So, und jetzt kann halt Tim weder singen noch tanzen, was man in Moulin Rouge relativ gut gesehen hat.
Weder das eine noch das andere, stimmt?
Ja, das ist richtig. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann hat Tim gesagt, ich will auch so sein wie Max wahrscheinlich.
Ja, ja, ja.
Ich möchte auch den Benefit und ich möchte auch und ich möchte auch. Und dann hat er halt gesagt, gut, dann
koche ich halt.
Mache ich halt Rinderrouladen.
Aber grundsätzlich ist es so, ich mag kein Gastkochen, weil was soll ich? Guck mal, wenn du in die Bullerei kommst, da ist alles inszeniert. Das bedeutet, dem Moment, wo du die Reservierung getätigt hast oder spontan dich in diesen Laden reinbegibst, zahlt auf mein Essen ein. Das ist ein bisschen wie im Schwarzwald. Das ist die Reise zum Schwarzwald, zum Spielweg. Da ist ein bisschen Historie. Dann kommt das pittoreske Out.
Dann kommen erstmal die Kurven über den Storn runter. Dann wird dir erstmal schlecht.
Aber dann kommst du dann kommst du rein und dann ist da eine gewisse Moderne schon angedeutet, auch durch eure Stammgäste mit der Kunst an den Wänden und so. Das ist ja nicht verstaubt.
Nee, gar nicht.
Es ist aber trotzdem Schwarzwald. Und dann kommst du irgendwann, bestellst du und dann kommt da Vicky noch, die Dampfplauderin, irgendwie empfiehlt dir vielleicht was. Die Schwester ist ja nun auch nicht ganz auf den Mund gefallen. Also es ist schon eine bunte Bande da. Und dann erwartest du eine gewisse Kulinarik. So, und jetzt komme ich dahin und mache Spaghetti Bolo. Das Essen funktioniert in diesem Kontext nicht. Und deshalb mag ich so Gastkochen
selbst
nicht so gerne. Unter Freunden, sowas wie bei, wo ich sehr gerne mache, ist Luki Maurer im Stoi. Weil es einfach, weil es aber eher Freunde ist. Also
Luki
ist
auch
die ganze
Atmosphäre. Den kannst du nur mögen.
Oder?
Ist nicht Luki möglich, Maurer? Luki Maurer nicht zu mögen. Das ist einfach der netteste. Also, du musst ja nicht verstehen.
Hallo?
Ich bin ja jetzt gerade erst 30. Willst du auch was sagen?
Nee, aber der zweitnetteste.
Nach Tim der netteste. Netteste.
Das ist nach.
Also, wenn du hier bist, ist das die Tonalität. Ist
hier die Sonne?
Auch. Oh Gott.
Ne? Nur, dass wir uns
bisschen wie der Sonnenkönig, Lutase Moir.
Nicht ein bisschen wie.
Nicht, er ist ja die Sonne.
Ich.
Du hörst nicht, unseren Podcast nicht oft genug.
Wirklich. Der Sonnenkönig steht unter der Sonne.
Ich höre den Podcast immer beim Sport.
Ja.
Mach wohl nicht so oft.
Korrekt. Nee, und Luki, und weißt du, ich bin ja jetzt nicht so richtig, also ich bin ganz jung in dieser Kochszene so ein bisschen drin und lauf so über die Intergastra und sehe so hinten Luki Maurer und denk so, oh, Luki Maurer, leichte Schnappatmung. Und da kommt er auf mich zu, umarmt mich und sagt, Vicky, dass ich dich mal treffen darf. Und ich so, ich glaube, du hast fast den falschen Falsch gekriegt. Also ich raste hier gerade völlig aus, dass ich dich treffe. Und zwar einfach so ein netter Typ. Und dann haben wir geredet über seine Vecchios und über... Ich weiß nicht, der ist einfach, der Typ ist grandios. Sowas brauchen wir. Und dass Tim da Gas kochen muss, ist okay.
Also wir haben, Luki wird natürlich auch noch hier in unserem Podcast auftauchen. Es war auch tatsächlich immer so, dass schon oft explizit nach Victoria Fuchs gefragt worden ist.
Ach, jetzt erzählst du wieder sowas.
Das ist jetzt kein Witz, also bringt mir ja nichts. Ich dachte mir natürlich, dass ich thematisch warte, bis es Herbst ist, wenn es ein bisschen wilder wird in der Küche. Und ich habe in den letzten Tagen die Hörerinnen und Hörer aufgefordert, mal ein paar Fragen explizit zum Thema Wild rauszuhauen, die ich gerne mal hier in die Fiete Gasso-Runde reinhauen würde. Was ist das Rezept, fragt hier zum Beispiel eine Hörerin, um ein Wildschweingulasch saftig und weich zu bekommen? Und meine Überlegung ist jetzt, lassen wir erstmal den gewöhnlichen, und das meine ich nicht despektierlich, den gewöhnlichen Gastronom-Koch Tim antworten, bevor die Wildexpertin darauf antwortet, wie du, Tim, ein Wildschweingulasch saftig und weich bekommen würdest?
Also generell ist mein Tipp bei solchen Schmorgerichten, die etwas mageres Fleisch mit sich bringen, wirklich auf Niedertemperatur zu gehen und im Ofen zu kochen. Also soll heißen, weg von der Flamme. Also mir gelingt so ein Gulasch ganz selten auf der Flamme, auf der Herdflamme sozusagen, weil immer diese bollerige Hitze von unten ist, verteilt sich nicht so schön gleichmäßig, müsste es auf umrühren und diese indirekte Hitze im Ofen. Ober-Unterhitze meinetwegen irgendwie 120 Grad reicht komplett aus und dann wirkt nicht so eine aggressive Gewalt auf das Fleisch ein, um da sämtliche Säfte rauszudrücken, sondern lässt es eher zarter halt zum Garpunkt kommen und dadurch ist das in meisten Fällen sehr viel besser. Jedes Gulasch, jede Roulade, jedes Bœuf Bourguignon, jedes Schmorgericht, was Gefahr läuft, trocken zu werden, eher im Ofen als
und worin liegt das Gulasch?
Ja?
In was für einem
in Soße
in einem
was für
Topf.
Gefäß
ist das? Also ich mag ich nicht Staub bei mir ist Grüssee. Ah. Ich mag gusseiserne Töpfe.
Mhm.
Und jetzt gibt es ja auch die Tim Melzer Linie übrigens. Muss ich ganz kurz noch anwenden. Also
ist ja noch schlechter. Also
was?
Jetzt fängst du auch noch an mit Werbung.
Ich habe jetzt eine Top-Linie. Da habe ich versucht, da habe ich einen wahnsinnig smarten Gedanken gehabt. Das kann man ruhig machen an der Stelle. Denn gusseiserne Töpfe kochen hervorragend, aber sind ganz schön schwer. Und deshalb
vielleicht
ist das
sie
eher
gusseisern
ein männliches
sind.
Kochgerät. Jetzt habe ich aber Tim Melzer smart gedacht, habe für alle Hausfrauen gedacht, inklusive der Hausmänner, und habe versucht, gusseisern gewichtsmäßig zu reduzieren.
Und? Was ist bei rumgekommen?
Ja, meine Topflinie.
Ja, ist sie wirklich leichter?
Ja, sie ist leichter. Sie ist sehr viel schöner zu handhaben und hat trotzdem denselben Kochgeschmack.
Und ist sie besser als der Klassiker?
Sie ist nicht besser, aber sie ist leichter.
Sie ist
und dadurch anders und besser.
Okay, jetzt hätte Tim
also das... Also für deine Ärmchen zum Beispiel.
Naja.
Was?
Das ist schon.
Ich glaube, deine Beine sind getrainiert, aber die Arme, die lassen wenig
So, ich bin
erhoffen.
Single. So hätte Tim das Wildschwein-Gulasch saft und weich bekommen, saftig und weich. Und du, was sagst du?
Ja, Tim kann ja schon kochen, gell? Das dürfen wir leider, das müssen wir ja zugeben. Deswegen hat er schon recht mit seinem Ansatz. Hauptthema bei einer Zubereitung ist immer das Ausgangsprodukt. Wenn ich einen Überläufer nehme, ein Überläufer ist ein junges Wildschwein, ist ein Jahr alt, und versuche aus dem ein saftiges Gulasch hinzubekommen, dann ist es einfach wie wenn ich aus deinen Oberschenkeln einen Schinken mache. Ja,
und was?
Da ist zu wenig Material. Weißt du, wir brauchen für so ein Gulasch einfach ein bisschen fetteres, so ein bisschen auch wo was dran ist. Und Fett ist halt ein Geschmacksträger, und auch wenn du so einen schönen Wildschwein hast, was 2-3 Jahre alt ist, aber jetzt nicht irgendwie auch nicht in der Rauschezeit geschossen wurde, und einen Nacken nimmst oder eine Schulter nimmst, die einfach nicht so mini, die ist nicht, du kannst jetzt nicht aus einem kleinen Überläufer ein tolles Gulasch kochen. Das ist immer der Ausgangsposition. Und wenn du dann sagst, du gehst weg von diesem mega krassen Anbraten, wo du erstmal eine halbe Stunde lang das auf dem Herd rumziehst, sondern einmal kurz anbraten, dann auffüllen mit genug Fond, Deckel drauf, Ofen, 1,5 Stunden, 2 Stunden, gib dem Zeit, ausholen, auspicken, Soße aufkochen, passieren, lecker machen.
Ah, guter Tipp.
Fleisch ausstechen. Wieder rein. Ausstechen ist Thema.
Erklärt bitte.
Ja, du, das Fleisch ist gar, aber die Soße ist noch nicht da. Das soll heißen, du nimmst die Fleischstücken aus dem Sud raus und bearbeitest die Soße alleine.
Also wie eine Bollo, die man lange kochen lässt, zum Beispiel?
Ja, bei meiner Schmorbolo machen wir genau das.
Ja.
Wir schmoren das Fleisch weich, nimm's raus, finalisieren die Soße, zupfen das Fleisch klein und packen es dann wieder in die Soße rein. Ja.
Also Zeit mitbringen.
Ofen. In beiden Fällen, also Grundmaterial, Ofen.
Und gutes Fleisch.
Ich habe
also, sag mal so, aus der Steakhüfte kannst du kein gutes Gulasch machen.
Nee, ist so. Blödsinn. Hängst auch nicht das Rinderfilet an, klein zu schneiden.
Okay, das heißt, die erste Lektion ist, wen wundert's, gutes Fleisch?
Und das Richtige.
Meine blöde Frage, warum wird ein Wildschwein nach einem Jahr dann schon getötet?
Weil es dumm rumläuft.
Ja, klar. Timing. Ja, mein Fehler.
Einfach falsches Timing.
So. Naja, sprichwörtlich dumm gelaufen.
Jagd hat ja immer was mit... mit Regulierung zu tun. Du musst ja einfach die Bestände regulieren.
Einfach falscher Zeitpunkt, falscher Ort.
Tim, was machst du zum Wildschwein-Gulasch? Ich würde Spätzle machen. Was machst du dazu?
Baguette und Salat.
Baguette?
Ja. Brot und Salat. Also wenn ich schmore, ich mache selten Beilagen, habe doch die ganze Arbeit schon gehabt mit dem Schmoren. Und wenn ich zu Hause koche, ich finde das geil, Stück Brot zum Stippen, meinetwegen noch, also hier Spätzle kannst du auch machen, aber ja, das ist mir zu viel Aufwand.
Und was machst du dazu im Spielweg?
Ja, das ist ja wieder was anderes.
Im Spielweg ist es relativ...
Was heißt denn wieder, würde ich nie tun? Oh. Nein. Also was würdest du denn...
Also klassisch gibt es im Badischen fast immer Spätzle dazu.
Ja.
Oder wir machen zu sehr viel Schupfnudeln, badische Schupfnudeln.
Lecker.
Ist ein Thema.
Das sind die Spätzle für Grobmotoriker.
Ja, aber
Kartoffelteig mit Spätzle-Teig vermischt.
Du hast ja jetzt auch Spätzle in der Bullerei. Du hast ja jetzt auch Spätzle in der Bullerei, oder? Täusche ich mich?
In der Botschaft.
In der Botschaft?
Ja.
Nee. Soll ich mal zeigen, wie die gehen, oder?
Hier, die Bake, wie hieß denn das mit Cheese?
Mac and Cheese.
Ja. Und die sind jetzt mit Spätzle. Ja. Hervorragend.
Ja.
Ne, zum Thema dumm dastehen lassen. Ja. Haben deine Köche sehr gut.
Ja.
Sehr gut hingekriegt. So, die nächste Frage, die kann man gut darauf anpassen. Welcher Wein passt am besten zum Schmorgericht? Fragen unsere Fietes.
Wein? Also entweder fängst du jetzt mit einem klassischen Spätburgunder an. trinken ungefähr alle dazu. Rotwein.
Das ist ungefähr so eine Weinempfehlung, wie sie auch bei Edeka im Supermarktregal steht. Passt gut zu Wildgerichten.
Bald fange ich auch im Edeka an. Aber dafür bin ich Spitzenkraft im Edeka. Jeder kann dazu trinken, was er möchte.
Ey, das ist nicht meine Frage, das ist eine Frage von einem Hörer.
Generell kann man ja wirklich sagen, und das ist bei Lebensmitteln und Wein nicht anders, wenn du ein Produkt aus einer Region verwendest, passt meistens auch ein guter Wein aus der Region dazu.
Ah, das ist jetzt aber besser, das ist die Edeka-Antwort Nummer 2.
Ich versuche das ja zu erklären, aus der Historie heraus, so, und was für Weine haben die? Die haben da nun mal nicht die Cabernets dieser Welt, sondern das ist beläuft sich eher traditionell in der Welt des Spätburgunders. Deshalb ist Ihre Empfehlung genau richtig. Wenn du allerdings ein hart reduziertes, mit viel Fruchtkomponenten gekochtes Wildragout hast, also Preiselbeeren, finde ich halt einen Spätburgunder oft zu lappig. Also ich finde, der kann da nicht mithalten. Dafür ist die Essenz zu stark. Und da kann man ruhig mal, gerade auch wenn Ihre Küche jetzt noch gilt, also sprich mit Aromen aus dem asiatischen Genussbereich, finde ich, passen auch modernere Weine dazu. Moderner gemachte Weine, die ein bisschen marmeladiger, ein bisschen heftiger, ein bisschen dicker, ein bisschen fetter sind, die dann eben
hier
auch
dein Spanischer sowas, von neulich?
Der ist schon zu viel. La Mula, der ist zu viel, der ist gut.
Da gab's eine Hörerin, die wollte dir wirklich, also Tim Melzer sein muss geil sein. Die schrieb mir eine Mail, hat gesagt, ich würde Tim gerne so eine Kiste zukommen lassen, wenn das sein Lieblingswein ist.
Hat sie?
Ja, nee, sie hat gesagt, sie will das machen.
Ja, mach doch.
Ja, habe ich mir schicken lassen.
Nee, jetzt mal ernsthaft.
Ja, will sie machen. Aber hast du da keine Angst, dass da irgendjemand...
Deswegen Sebastian die letzten 3 Tage zu spät zur Arbeit gekommen.
Stell dir mal vor, die spritzt Gift durch den Korken in die Flasche rein und dann verreckst du.
Bin ich immer noch auf...
Oder hast du einen Test?
Auf Seite 1 der Bild.
Ihr wandert zu komischen Gesprächsthemen.
Naja, man weiß nicht. Oder hast du einen Tester? Wie machst du das, wenn du Essen und so zugeschickt kriegst von Fans?
Ich hatte mal einen Koch, den habe ich mal auf eine kulinarische Reise mitgenommen. Da sitzen wir auf dem Rückweg im Flieger, ich am Fenster, er am Mittelplatz, und da fragt er mich allen Ernstes, warum ich keinen Privatflieger habe. Was ist denn los bei euch in eurer Welt? Seid ihr kaputt?
Also warum hast du keinen Privatflieger? Ist ja furchtbar, Tim. Echt.
Was glaubst du, wie du hergekommen bist?
Habe ich gesagt, was glaubst du, wo drin du gerade sitzt?
Ja, so. Stark. Also gut. So. Wie bekommt man die dazu passende, ihr quatscht euch in meine nächsten Fragen rein. Ich finde das hervorragend. Wie bekommt man die dazu passende Rotweinsoße hin? Welche Weine sollte man nehmen?
Soße.
Ja, du hast den Soßengott hier, deswegen ist Tim auch so ruhig. Ich glaube, er lässt dich jetzt erstmal.
Soße ist ja so ein müßiges, manchmal ist es so ein bisschen müßiges Thema. Also man
ist das dein Achillesferse?
Nein, gar nicht, aber es ist so, das ist wie wenn du den Tennisprofi fragst, wie du jetzt den Aufschlag machen kannst. Also wir kochen seit 8 oder 10 Jahren oder 20 Jahren und das ist eine Soße, braucht einfach Zeit, kostet viel Geld und ist einfach, da muss Liebe drin stecken. Also du brauchst Knochen, du brauchst Röstgemüse. Also es fängt immer alles mit Knochen an. Und ich würde nicht 100% Wildknochen nehmen. Ich würde, wenn ich eine Wildsoße machen möchte, ein Drittel Wildknochen nehmen und den anderen Teil mit Rinderknochen auffüllen. Sonst wird's zu intensiv. Knochen rösten und einen Schmoransatz. Also machst du einen Jus-Ansatz. Mirepoix-Gemüse anschwitzen, mehrere Male mit Rotwein abwischen.
Was ist das für ein Gemüse?
Karottensellerie, Staudensellerie, Lauch ganz zum Schluss, damit es nicht anbrät, Zwiebeln. Mhm. Dann tomatisieren mit Tomatenmark, dann 3-mal mit Rotwein ablöschen. Es wird immer intensiver, es glänzt immer mehr, es kriegt immer mehr Bindung. Dann Knochen drauf und dann fängst du entweder mit Wasser an oder du hast irgendwie Brühereste, dann kippst du halt Brühe oben drauf.
Also so langsam würde ich auch nur Weißbrot als Beilage dazugeben.
Aber das ist doch so. Aber das ist ja schon schön an Schmorgerichten. Da brauchst du keine separate Soße,
weil du ja im Ansatz,
deshalb schmore ich auch so gerne.
Aber Soße würdest du ähnlich angehen, wie Victoria eben?
Ja, grob zusammengefasst sind alle Soßen auf der Welt gleich gezogen der klassischen französischen Küche, egal ob du jetzt aus Kalb, Lamm, Rind, Huhn, Schwein.
Machst du ein bisschen weniger Rotwein, machst mehr Weißes.
Aber sie sind mehr oder minder auf demselben Weg gezogen, mal weniger glasieren, also ablöschen und wieder einkochen mit Wein, aber das Prinzip ist mehr oder minder immer das Gleiche.
Und alle sitzen halt immer da.
Das ist extrem zeitaufwendig. Ja. Das heißt, wenn du in einem guten Restaurant bist und das, sag ich jetzt mal, überall da, wo Tische sind und Stühle, wo man sich hinsetzen kann und du kriegst so einen Löffel braune Soße, da sollte man immer Respekt vorhaben, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Das ist schon enorm. Also das ist wirklich, aber vom Prinzip her sagt man,
die Frage war, wie bekommt man die dazu passende Rotweinsoße hin? Welche Weine sollte man nehmen?
Ja, grundsätzlich die Weine, die man auch dazu trinkt, was aber auch relativ zu sehen ist, denn es macht ja keinen Sinn, wenn ich da einen schönen Spätburgunder für 20 Euro die Flasche, den ich temperiere, wo ich ein schönes Glas für benutze, wo ich wirklich auch ein bisschen auf die Nuancen achte. Und derselbe Wein, den soll ich auch nehmen und soll den praktisch mit Bratfett, Fleischknochen, Zwiebeln, Sellerie, Aromen, Lorbeer, Wacholder nutzen, um den dreifach einzukochen. Also so alles an Charakter rauszuwichsen, was da jemals nur drin gewesen ist. Also vorher spielt die Trinktemperatur exakt eine Rolle und beim Kochen soll ich das Ding kochen.
Kippst du das einfach da rein?
Macht nicht unbedingt Sinn. Aber wenn man in der Weinwelt sich bewegt, die man auch dazu trinkt, macht man grundsätzlich nichts falsch.
Mhm. Frage außerhalb der Reihe, die interessiert mich. Kochwein. Ist Kochwein eigentlich per se ein etwas günstigerer Wein, eben weil er verkocht wird? Oder?
Also das, was wir als Kochwein bezeichnen, würde ich mal sagen, verdient schon fast das Wort Wein nicht. So, okay. Das ist Wein sauer und
also der
wenn
kann
wir
auch,
Glück haben, weiß oder rot.
Der kann auch länger im Kühlschrank gestanden haben und ist offen.
Also ich mach das, ich trinke ja ich trinke ja zu Hause relativ wenig Alkohol und sollte ich mir mal eine Flasche Wein gönnen oder ein Glas Wein, dann habe ich immer Reste. Mhm. Und die schütte ich zusammen und irgendwann, wenn ich mal lustig bin, dann koche ich damit meine Soßen zusammen. Das ist jetzt für mich, das wird keine 3 Sterne bringen, aber hat meine Nachbarn immer noch jubeln lassen. Also dafür reicht's immer. Und das mache ich jetzt nicht abwertend meinen Nachbarn gegenüber.
Du hast ja mal mit dem Papa von Victoria Bratwurst gemacht, mhm. Tim. War das, bevor du den Kochlöffel in die Hand genommen hast und dort übernommen hast?
Ja, viel,
wie, ganz wie, weit. Wie hast du den Spielweg und die Küche dort wahrgenommen? Also wenn du sie jetzt so hörst, ist das wirklich so ein Unterschied vor deinem geistigen Auge jetzt, wie sie den Laden führt heute?
Tim war noch nie bei mir essen.
Nein, aber bei dem Vater, aber er hört ja jetzt gerade, wie du jetzt an die Sache rangehst. Würdest du sagen, wow, da hat sich wirklich was oder sind es vielleicht doch nur Nuancen? Bis auf das Asiatische.
Also ich glaube, der große Vorteil für dich, Vicky, ist, dass das Haus vorher schon offen war. Es war nicht eine verstaubte, muffige Schwarzwaldbude. Ich weiß gar nicht, ob es sie da überhaupt gibt, weil ich habe sie echt gar nicht erlebt. Das Qualitätsbewusstsein der dortigen Gasthäuser, das ist wirklich spektakulär.
Wartenland ist oben angesiedelt. Wenn du schlecht kochst, ist es nicht, da kommst du nicht. Sagst du, oh, weißt du, die badische Küche ist eine sehr gute. Also so, ich glaube, mehr Sterne in der Region.
Es geht gar nicht so um die Sterne, es geht einfach so um die Demut vor den Schupfnudeln, vor den Kraut, vor den Würsten, vor dem Ganzen.
Alles wird hausgemacht.
Alles hausgemacht und sehr leicht und sehr, also es ist schon extrem genussorientiert. Und da kann sich manch innovatives, modernes Restaurant bis heute eine Scheibe von abschneiden. Und was ich erlebt habe, war eben dieses Skurrilum an Situationen. Ich habe es damals erzählt, es waren diverse Menschen. Ich war mit Stefan Strumbel damals da, wir waren noch alles dabei. Max war nicht dabei, aber wir sind auch auf Mitglieder einer relativ harten Rockband getroffen. es gab die Omis davor,
die
Schwarzwälder Kirsch. Es gab die Pitbulls, es gab die voll tätowierten Bodyguards da.
Wir haben ein geiles Klientel.
Es gab einfach diese Trümmertruppe von uns, die da waren. Und
im Spielweg jetzt.
Alles im Spielweg. Und ich hatte dann das große Vergnügen, glaube ich, sogar für die New York Times damals zusammen mit Stefan Strumbel. Ja. Als kulinarischer Botschafter eben des deutschen Landes wurde eben das Restaurant Spielweg herangezogen und ich war so ein bisschen durch das Heimatkochbuch so ein bisschen mit Stefan Strumbel in der Heimat
unterwegs
und wir wollten einfach eine schöne
Visite. Viele seiner Exponate hast du in der Bullerei, ne?
Nicht viele, aber eins, ja.
Nur die Uhr? Aber gut, aber
dafür noch mehr, aber die Kuckucksuhr ist relevant.
Und Stefan Schumpel ist schon ewig bei uns Gast.
Und diese Mischung aus Tradition, gutem Handwerk, tollen Produkten und trotzdem offenem Weltbild, das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Und ich glaube, das ist die Tradition, die Victoria einfach weiterführt. So schätze ich zumindest ein.
Das ist gut. Und ich habe das hier nicht angefangen. Mein Vater hat es genauso. Der war immer offen, der hat immer neue Sachen gemacht. Dann hat er eine Käserei gebaut. Dann hat er wieder das Brotbacken angefangen. Also das war...
Also ich glaube, dass da einfach nur eine Tradition weitergeführt wird und nicht eben einfach plump weitergeführt, also genauso, sondern die Tradition des Wandels. Ja, das macht den Laden, glaube ich, im Wesentlichen aus.
Ja, und ähnlich wie ihr, also mit ihr meine ich jetzt Max Strohe und dich, ihr habt ja zu Corona auch reagiert, habt Kochen für Helden ins Leben gerufen. Habt ihr bei euch im Spielweg aus der Note auch eine ganz, ganz lustige Tugend gemacht, ne?
Ja, wir haben halt auch, wir hatten super viele hausgemachte Dinge noch da. Also wir haben Joghurt gerade angesetzt gehabt, wir haben Käse, wir haben Schinken, wir haben Kopper. Wir haben sehr, sehr viele einfach Produkte, die wir im Restaurant dann brauchen. Wildschweinbratwürstchen, Käse, dieses ganze Thema. Und dann haben wir so einen kleinen Hofladen da aufgemacht und haben wie so viele Essen to go angeboten, aber hauptsächlich einfach auch so einen kleinen Online-Shop dann angeboten, wo wir unsere hausgemachten Sachen dann verkauft haben, aber auch also hauptsächlich dann im Münstertal raus. Und das hat uns dann schon auch so ein bisschen, klar, also gerettet hat es uns alle nicht, aber wir waren beschäftigt, wir haben nicht den ganzen Tag nur getrunken. Und ja, und dann kam die eBay-Idee meiner Schwester um die Ecke und hat gesagt, wir versteigern dich jetzt noch. Dann haben wir gesagt, dann hast du jetzt endgültig deinen kompletten, also bist du jetzt endgültig verloren, Christine?
Also im Stolz an der Haustür abgegeben.
Weil wer um Gottes Willen soll denn mich ersteigern?
Und heutzutage gibt es einen Fetisch für alles.
Hallo, ich soll kochen, nicht tanzen. Ich
erzähle jetzt nicht wieder deine Fetischgeschichte.
Weiß ich, könnte.
Ja,
ich
nein, keine Fetischgeschichte.
Obwohl, hast du schon lange nicht mehr erzählt.
Nein.
Und die beste Geschichte haben wir auch immer noch nie ausgestrahlt.
Das stimmt.
So,
die Vegetariergeschichte.
Ich weiß schon.
Daraufhin hat meine Schwester mich bei eBay versteigert. Und dann hat es das Handelsblatt gebracht.
Aber nur ganz kurz, hat dich versteigert
mit
als Köchin?
Also ich wurde bei eBay versteigert.
Gastkoch.
Für eine Familie, 8 Personen. Ja. Ich koche ein 4-Gang-Menü und bringe alles mit. Und wir haben nach Corona eine geile Zeit. Das findet jetzt im November statt. Wir haben mit denen telefoniert. Ein Freiburger hat mich ersteigert. Ja, es war ganz wild dann. Und wir haben es dann auf Social Media kundgetan und überall. Und dann ging es da hoch her. Und zwar einfach war am Ende total witzig, weil wir eine Idee hatten und dann wird bestimmt ein guter Abend.
Ich habe sowas früher auch mal gemacht für Charity-Organisationen, also wirklich für einen wohltätigen Zweck. Und in der Tat sind das sehr drollige Abende, weil das ist, wenn der Mensch, der dich ersteigert, nicht das Gefühl hat, er hat dich gekauft mit Haut und Haaren, im wahrsten Sinne des Wortes, also mach mal, tu mal, hol mal, bring mal, mach Fotos hier und leg die mal da aufs Fell und lass sie nochmal ablichten, dann sind das wirklich sehr, sehr besondere, schöne Momente, weil, glaube ich, derjenige, der dich ersteigert, das versteht, dass es hier nicht um Preis-Leistung im klassischen Sinne geht, sondern um ein Momentum in der Krise.
Dass man auch ja nicht so jetzt alle Tage hat.
Genau, Kreativität und kommt den Weg, gehe ich mit. Das gehört sich belohnt.
Genau. Und sonst haben wir in der Zeit, die ganze Zeit, mein Kochbuch fertig geschrieben und fotografiert. Die
Fuchs, Teufelswild.
Ja.
Was ich sehr früh finde für eine 29-jährige Göre, und das darf ich sagen, weil das würde ich auch zu einem jungen Mann sagen, aber es liegt da die ganze Zeit.
Liegt da. Ich habe es dir mitgebracht.
Darf ich einmal gucken?
Gerne.
Bitte.
Aber also, das ist jetzt das Kochbuch Fuchs Teufelswild, ne? Ist der Titel, gefällt mir sehr gut, der Titel. Ich glaube, das ist auch das Gastgeschenk, Tim.
Wobei ist nur ein Teil des Gastgeschenks.
Du hattest noch was, ne? Genau.
Ich habe ihm neben dem Kochbuch noch was mitgebracht.
Wenn ich das Kochbuch jetzt so sehe, von weitem.
Ich darf das so, nur damit wir die Tonalität hier mal aufs Parkett bringen, ne?
Was?
Wenn ich sage, Göre, ich kriege hier gerade eine Widmung und die stand schon im Buch drin.
Was steht da?
Für Tim, ein junges, fuchsteufels wildes Kochbuch für einen alten Mann. Danke für die Einladung, deine Vicky. Ja,
das hättest du mal umgekehrt schreiben sollen.
Der Krieg ist vorher angefangen worden.
Also ich wollte gerade sagen, als hätte sie es gewusst, als du von der alten Dame Frau Fuchs gesprochen hast. aber wenn ich das jetzt so sehe, könnte man auch fast meinen, so ein bisschen inspired bei Kochbücher von Tim, ne? So von der Farbgebung her und also Tim muss sich wohlfühlen.
Alles nachgemacht.
Ganz offensichtlich. Ganz offensichtlich.
So unglaublich.
Tim, welche Art von Wild gibt's in der Bullerei überhaupt Wild?
Relativ,
außer in der Bollo?
Relativ selten.
Gut, das heißt auch Bullerei.
Relativ selten. Das hat aber auch ein bisschen was mit der konstanten Versorgungsmentalität bei uns zu tun.
Und den Plätzen.
Wenn wir, also und der Menge der Plätze. Also wir müssen schon einige Viecher hier durchjagen im weitesten Sinne des Wortes.
Was meint ihr mit Plätzen?
Wir machen pro Abend circa 280 Kuvert.
Sitzplätze.
Und also ohne Corona auf jeden Fall. Und dann die Menge anzubieten. Allerdings die Dim Sum finde ich sehr gut. Könnten mir auch mal, die Idee habe ich, glaube ich, auch bald mal in der Guten Botschaft.
Ja, vielleicht kann sie Gastkoch machen.
Die Idee habe ich dann auch bald mal in der Guten Botschaft.
Bald in der Guten Botschaft. Wildschwein
Dim Sum.
Die Idee
habe ich bald mal in der Guten Botschaft.
Du nennst sie dann Tim Sum, ne?
Man könnte drunter schreiben bei Victoria Fuchs.
Ganz
dann
kurz,
ich
Tim.
Kein Problem damit.
Sag mal, Tim, das ist genial, Tim Sum. Hallo, Tim, können wir bitte Tim Sum machen? und ich kriege 30% von den Einnahmen von Tim Sum. Das bieten wir in unserem Motel Hamburg an.
Also was ich ja faszinierend finde, da hätte ich mal eine fachliche Frage, neben dem inhaltsleeren Gewäsch von Sebastian heute.
Nein, ich kann nicht hören.
Tataki vom Hirschfilet.
Ja.
Darf man oder darf man nicht?
Darfst du, weil Hirsche und Rehe nur Gras- und Knospenfresser sind. Reiner Vegetarier.
Das heißt?
Es gibt keinerlei Gründe, das Fleisch durchzugaren.
Spannend. Weil da war ich mir nie ganz sicher. Also Tataki bedeutet halb roh.
Mhm. Also,
oder ist eine Variante eines
Tatar Halbrohen. Vom Reh,
ja,
ist großartig.
Ist
frisches
das?
Reh. Ist auch drin. Frisches Reh als Tatar zubereitet. Ich sag, du, da flippst du aus.
Aber das wären doch zum Beispiel so Wildgerichte, wie man sie A nicht erwarten würde und wie man sie aber das, B zum Beispiel.
Also ohne Spaß, dieses ganze Buch sind Wildgerichte, die du nicht erwartest.
Es ist in der Tat ein sehr, sehr, sehr schönes Buch. Bei zwei, drei Rezepten sehe ich schon, wo die Inspiration herkommt.
Victoria, du hast doch bestimmt auch noch ein zweites,
nämlich nicht bei mir.
Unsere Hörer verlosen können.
Ich habe ein zweites dabei.
Sehr gut.
Also an der Stelle kannst du ganz deutlich sagen, es ist definitiv nicht von mir inspiriert. Dafür sind die Gerichte viel zu komplex.
Ich meinte auch nur, dass du auch den orangen Inneneinband. Das war alles.
Gute Sachen drin.
Und wenn wir schon beim Thema Rezept sind, haben wir eine weitere Frage von einer Hörerin. Rezept mit Wild für eine Person.
Ach, gute Frage.
Ah, gute Frage.
Sehr gute Frage. Sehr was? Gute Frage.
Da müssten wir erstmal hingehen und sagen, wo bekomme ich Wild überhaupt her?
Übrigens, ich dachte, der oder diejenige verarscht mich. Wo bekommt man Wild, wenn nicht beim Metzger? Ich dachte, wäre vielleicht falsch gestellt.
Es gibt eine, habe ich auch aufgelistet, es gibt eine großartige Seite vom Landesjagdverband. Und da sind alle Jäger drauf, die selber das Fleisch vermarkten. Und das finde ich mittlerweile großartig, weil viele Jäger gemerkt haben, aha, da ist ein Markt da, ja, das könnten, da ist Potenzial. Und dann kann man in seiner Umgebung den Jäger anrufen und sagen, hey, ich hätte so gern mal Reh, wenn du was schießt, kannst du nicht was für mich. So, dann kann man das auch ausgelöst und fertig vakuumiert bei dem abholen.
Aber ich erinnere mich noch, meine Eltern machen das auch immer und dann bekommen sie das geliefert und dann kam das in die Tiefkühltruhe im Keller und es kam nicht einmal vor, dass auch noch so Schrot im Hasen zum Beispiel mit dabei war oder in einem anderen Wild. Also hat man sich auch schon mal eine Blombe ausgebissen, wenn's blöd lief.
Ja, Hasen und Fasane werden mit Schrot geschossen. Was? Aber du machst auch wieder aus echt einer Katze einen Elefanten.
Nee, das sind Hörerfragen und ich bin ja auch Hörer. Also ihr beide, ne?
Also, nein, die Frage war sehr gut, also die Fragestellung, wo bekomme ich eigentlich gutes Wild her?
Ja.
Die ist top gestellt.
Ja.
Du ziehst sie nur ins Lächerliche, wenn du erzählen willst, irgendwie mit den Hasenschrotkugeln in der Tiefkühltruhe deiner Eltern.
Ich wollte von meinen Wilderfahrungen erzählen.
Ja, aber du erzählst jetzt halt von der Tiefkühltruhe. Weißt du, ich erzähle dir von den laufenden Kindern und du erzählst, dass sie irgendwie daheim...
Ich hab dir gesagt, die
sie ist übernimmt deinen Part, das gibt's ja wohl gar nicht.
Naja, weißt du, ich versuche jederzeit das Wild in tolle, also, und dann erzählst du wieder, ah ja, das kam vom Wild unten in den Keller. Das ist ja schon eine Abwertung erstmal. Es kommt noch nicht mehr oben in die Friedhöhe, sondern unten in den Keller. Also, das arme Wild, warum frierst du es überhaupt ein?
Na gut.
Okay. Du kriegst es sauer. Mir fällt gerade auf, wir haben gerade ein Wildgericht auf der Karte. Allerdings ist es Wolfsbarsch. Es ist ein Sashimi vom Wolfsbarsch mit Hirschschinken. Kartoffelgröschel und Rosenkohl. Sehr lecker.
Hirschschinken, großartig.
Sehr, 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 sehr lecker.
Ja.
Ganz fein. Also Kombination aus Fisch und Fleisch mag ich ja sowieso auch ganz gerne. Und in der Kombination, dieses fast Vanillige des Hirschschenkens mit dem Wolfsbarsch zusammen, das geht gut. Geht sehr gut. Also wirklich ein tolles Buch. Und jetzt einmal nochmal bitte sehr konsequent zur Ehrenrettung, weil es kam gerade wahnsinnig doof vor rüber. Natürlich hast du dich nicht inspirieren lassen von Kochbüchern von mir. Das wäre auch echt Quatsch. Es ist ein atmosphärisch dichtes Buch, falls du das sagen wolltest.
Nee, ich meine schon das, was ich gesagt habe, aber
doch,
ich meinte es wirklich nur auf die Farbe bezogen auf den Einband.
Okay.
Du musst mich nicht retten. Auch, so. Ich meine, die es hat ein Maul, so wie du auch. Ich komme damit schon irgendwie
es
klar.
Es ist ein atmosphärisch wunderschönes, dichtes
Buch.
Und
ich habe auch nicht...
Mit ein paar Klischeebildern, die natürlich dazugehören, hier die wunderbaren Steinpilze, die man natürlich immer, jederzeit
nur selber
pflanzen und auf den Wochenmärkten
die bekommt. Finden wir nur selber.
Das ist ein bisschen das Problem bei solchen Büchern, dass eben diese Pilze hier, da geht mir die Hose auf. Also da freue ich mich.
Die interessantere Frage wäre ja, hättest du als erstes Kochbuch auch so ein Kochbuch schon hinbekommen? Weil du bist ja wirklich am Schwärmen gerade und bist sehr interessiert im Schmökern dieses Kochbuches.
Hm? Nee, weil ich zu dem Zeitpunkt, als ich mein erstes Kochbuch gemacht habe, überhaupt keine Monothematik im Kopf hatte. Also da ging es bei mir ausschließlich drum, was kann man lecker zu Hause kochen, ohne ein Thema besonders tief zu behandeln. Und von der Qualifikation her wäre ich auch weit davon entfernt gewesen, weil ich habe lustig zusammengeschrubbt. Und das hat auch funktioniert. Das heißt, Leute konnten auch mit wenig Einsatz in 20 Minuten zu Hause lecker essen. Mhm. Es ging aber selten um die Perfektion eines Produktes. Sehr selten. Es ging eher um die Machbarkeit für die Menschen zu Hause, anständig zu kochen. Und ich glaube, Wild wird noch lange Zeit eher das Sondermenü, das Sondergericht, der spezielle Moment sein als eine klassische Alltagsküche.
Ein Rezept mit Wild für eine Person, das haben wir noch nicht.
Ah gehört. Ja, wir haben jetzt gesagt, wo wir es herkriegen eben. Und wenn man jetzt sagt, man geht zum Metzger oder zum sehr, sehr gut sortierten Edeka, bei uns in der Region gibt's Hieber, was brutal ist, und der hat schon sehr viel Wild. Und dann muss man sich einfach weniger kaufen. Und dann kann man auch, also was kurz gebraten ist, ist gar kein Problem. Ein Steak vom Hirsch auf dem Grill, von der Hirschkeule, einfach runterschneiden lassen auf dem Grill. Rehrücken, Rehfilet, natürlich wird's mit allem geschmorten. Das ist aber nicht das Reh schuld, das ist alles. Also du machst auch nicht vom Rind was, du machst nicht eine Roulade. Dann machst du drei, frierst zwei ein und freust dich, dass du die nächsten zwei Abende auch noch eine hast. Und lässt sie im Kühlschrank liegen, dann werden sie eh noch besser.
Also dieses Einfrieren, das halte ich ja übrigens für ein Gerücht.
Ja? Warum? Frierst du nichts ein?
Egal wie viel ich koche, ich habe noch nie was eingefroren, außer wenn ich jetzt zu Corona-Zeiten so 6 Gerichte gleichzeitig gekocht habe und dann irgendwann mal ernsthaft an die Grenze der Haltbarkeit rangekommen wäre, dann habe ich mal weggefroren. Aber wenn ich einen Topf Gulasch...
Rinderroulade auch, tschüss, also das dauert ewig.
So, ich mache dann halt 10 Rinderrouladen, aber sind trotzdem am nächsten Tag weg. Also ernsthaft, das ist so, gibt so Gerichte, wo du immer wieder. Also ich würde empfehlen, wirklich Schmorgerichte zu machen und dann den Weg von Vicky zu bestreiten, allerdings nicht wegfrieren, Kühlschrank. Und ein Stück Rehrücken gebraten kannst du auch für eine Person machen.
Ohne Probleme.
Oh, Rehkeule auch, schön kurz gebraten, das mag ich ja gerne.
Rehschnitzelchen kleine, auch
ach, lecker. Fantastisch, ja. Auch paniert, ganz lecker.
Mmh. Oh, das habe ich noch nie gehört.
Das nicht? Rehschnitzel?
Panierte Rehschnitzel. Nee. Unser bestselling Dish auf der Karte mit Wildschwein-Dimsum ist das Wildschwein-Schnitzel. In der Haselnusspanade.
Habe ich vor 20 Jahren schon gemacht.
Mit Karotten und Spätzle. Habe ich auch von Tim. Hier wollte ich nochmal sagen, ich danke Tim Melzer, dass ich das nicht ins Kochbuch hinten reingeschrieben habe. Ich werde das beim Nachdruck.
Finde ich keine Erwähnung.
Keine Erwähnung.
Nicht mal im Nebensatz.
Nee. Wir müssen
als
das.
Vorbilder etc.
Bei Auflage 2
inspiriert haben.
Werde ich das nochmal. Memo an mich.
Ja.
Maren und Harry, wir müssen das noch einpflegen.
Ja, zweite Auflage.
Ja.
Kann man ändern. Bei der zweiten Auflage habe ich auch geändert. Fast alle Rezepte, weil die ersten Rezepte so katastrophal waren, dass ich alles ändern muss.
Alles möglich.
Wird wahrscheinlich gerade gedruckt.
Die zweite Auflage. Ruf an, halt's auf, stopp die Maschinen.
Mm-mm.
Was?
Ach so, doch, wegen Tim, ja. Halt, stopp.
Die halt Maschinen. Stopp. Ja. Garzeiten der unterschiedlichen Wildarten.
Ja. Eine gute Frage.
Das ist auch... Wie,
jetzt bin ich mal gespannt, wie du dich rausquatscht.
Also, insgesamt gilt Hirsch.
Ist heute so ein Kochkurs.
Ja, ein bisschen.
Podcast, ne?
Ist das scheiße oder
nicht? Nee, ist gut. Ist gut, ne?
Nein,
ist super.
Also Hirsch ist ein bisschen zu verwenden wie Rind. Hat auch die Struktur. Man kann es auch Sous-Vide garen, man kann es Niedertemperatur garen. Am Ende...
Übrigens,
das geht wirklich, Hirsch geht gut.
Übrigens, behalt bitte deinen Gedanken, die ganzen Garstufen kommen aus der Jägerei und vom Wildfleisch, ne, habe ich gelesen. Weil früher, ganz, ganz, ganz früher, in irgendwelchen Steinzeiten, als es das Feuer noch nicht gab, wurde geschossenes Wild oder erlegtes Wild eher gesagt.
Es gab kein Feuer, aber schon die Pistole.
Nee, deswegen sage ich ja, erlegtes Wild. Ich habe mich gerade noch verbessert.
Mit Pfeil und Bogen.
Wurde es ja dementsprechend mehr oder weniger roh gegessen. Und so, ich lese es mal lieber vor, bevor ich mich hier komplett ins Ausschieße. Ich sehe schon, wie ihr nur darauf wartet, wie ich irgendwas Falsches sage.
Beide gucken komplett unglaublich.
Nee. Ihr Freunde, passt auf. Ja. Ich lese euch das vor. Ich mache mich doch hier nicht zum Affen. Sekunde, jetzt finde ich es natürlich noch nicht. Ja, red du mal weiter, Victoria.
Ich versuche diesen Gedankengang von dir mal weiterzustellen.
Ja, mach mal.
Also, als die Neandertaler noch wild gejagt haben und dann, es gab aber noch kein Feuer, wurde was gemacht? Das meiste roh gegessen und daraus resultierend hat man dann gesagt, wir brauchen mehr Kerntemperatur. Also hat sich der erste Neandertaler gesagt,
aufs Fleisch gelegt.
Oh, bis 58 Grad, da sind wir noch im heiklen Bereich. Lass mal auf 62, 63
Meine
gehen.
Liebe Damen und Herren, ich präsentiere den Neandertaler des Jahrhunderts, ja, wirklich. Tim Mälzer.
Und benötigt. Und dann war ein weiterer schlauer Fuchs und der hat dann noch ein Kerntemperatur-Messgerät erfunden. Lange bevor es das Feuer überhaupt gab. Und das Fleisch haben sie heiß gemacht, indem sie die Hände ganz schnell aneinander gerieben haben. So, bis da richtig schöne Hitze kam und haben dann das Fleisch, was?
Also hier steht, ja. Interessanterweise entwickelten sich aus dieser Gegebenheit unter anderem die Garstufen von Fleisch Raw beziehungsweise Blue, Rare beziehungsweise... Nochmal
Einleitung, wo ist der Neandertaler an
Signet,
der
Geschichte? Den habe ich noch im Kopf, den habe ich nicht hier mit reinkopiert in mein Dokument. So wie Medium, Rare beziehungsweise A Point... und Anglais.
Das hat der Neandertaler erfunden.
In Mittel- und Osteuropa hingegen wurden die Tiere auf der Pirsch erbeutet. Die erlegten Wildtiere sind bei dieser Jagdmethode nur geringem Stress ausgeliefert und konnten ausreichend lange reifen, sodass Wildfleisch grundsätzlich durchgegart werden konnte. Ja, ich merke selber gerade, ich habe mich da ein bisschen verrannt.
Also ich komplett verrannt.
Ja, aber es muss auch mal sein. Das zeigt ja nur, dass ich menschlich bin und auch zu meinen Fehlern stehe. Das war ganz offensichtlich falsch rauskopiert. Bitte mach du weiter mit der gestellten Frage, falls du sie denn noch weißt.
Wie war sie denn nochmal?
Also, die Garstufen. Es gibt natürlich wie überall Rare, Medium, Medium Rare durch, Medium Well. Und ich würde bei sehr vielen immer zu Medium. Also ich würde jetzt keinen... Wildschwein medium rare garen, kann man aber, also.
Würdest du nicht?
Würde ich aber nicht, macht man nicht. Also, ich würde ich immer medium machen. Auch ein Reh mache ich medium. Wenn das zu blöd ist, dann ist es auch kalt. Aber man muss einfach aufpassen bei Wild, dass man es nicht zu lange gart. Gerade bei Reh, bei Keule, bei Rücken, da gibt's einfach die großes Thema, dass man das, sobald man das über lange Zeit zieht oder zu lange ruhen lässt oder einfach in so dieses Thema Sous-Vide macht, wird es ganz oft breiig. Man hat das bestimmt schon mal gehabt. Es gibt zweierlei Sachen, warum Wild manchmal breiig ist. Weil der Jäger es falsch behandelt hat nach dem Schuss. Es wurde vielleicht nicht gleich aufgebrochen, es konnte nicht ausdämpfen. Also es wird aufgebrochen und dann braucht es, dann dampft ja so ein erlegtes Stück richtig aus. Und wenn das nicht gleich passiert, dann ist manchmal ein Hitzestau im Fleisch. Das heißt, die Hitze kann nicht raus, weil das Fell noch da ist, weil es die Eingeweide noch drin hat und dann ist das nicht gut für die Fleischqualität. Das ist erstmal Fehler 1. Und Fehler 2 wäre dann, wenn man sagt, man zieht es sehr lange hinaus, dann löst sich so die Oberstruktur des Fleisches ab und es wird innen richtig breiig. Dann hat der Koch keine Ahnung gehabt, dass man Wild scharf anbrät, in den Ofen macht, wenig ruhen lässt, kurz nachbrät und sofort serviert. Und das meistens Medium. Also Kerntemperatur 54 Grad, 56 Grad, 57 Hirsch, Reh würde ich ein bisschen weiter runtergehen, rausholen bei 42, 43, 44, servieren dann auch sofort. Also im Gegensatz zu dem koche ich ja noch, weißt du? Mhm.
Tim,
im Gegensatz zu dem vorlauten Mädchen da auf der anderen Seite, habe ich Ahnung von Kochen? Nein.
Nein. Aber das ist unfair. Ich
finde, du kannst Garpunkte nicht angeben. Du kannst die Temperaturen angeben, da hat sie ein bisschen mit Recht. Aber grundsätzlich gibt es so viele Faktoren, gerade im Garen von Wildfleisch, die eben...
Fleischreifeprozess, wie kalt kam es aus dem Kühlschrank.
Exakt, die den Prozess so beeinflussen können, soll eben heißen, wenn du eiskaltes Fleisch aus dem Kühlschrank rausholst, irgendwie direkt aus dem Kühlschrank in die Pfanne, dann geht die Hitze zu stark in den äußeren Rahmen rein, hat keine Zeit, in den Kern reinzugehen. Hast du einen trockenen, grauen Rand, irgendwie lange bevor überhaupt eine Temperatur drin ist. Wenn es zu reif war, früher Ogu, sehr gerne.
Ganz schwierig.
Man hat das Viech so lange hängen lassen, bis es vom Haken gefallen ist.
Das hat man heutzutage auch wirklich geändert.
Ja.
Man lässt es einfach nicht mehr so lange hängen.
Damit eine bestimmte Aromatik drin ist, das hat auch zur Pulverisierung des Fleisches geführt.
Ja, ist richtig.
Das heißt, die Faser ist schon so mürbe geworden und jeder, der mal ein Stück Leber gegessen hat, was durchgebraten ist, weiß, wovon wir hier gerade reden. Mhm. Grundsätzlich würde ich immer empfehlen, versuchen, das Fleisch medium rare zu braten.
Liegen lassen?
Kurz liegen lassen und noch einmal nachzukicken, also noch einmal mit einer zweiten Hitzewelle zu versorgen, ja. Im Kurzbratsegment. Mhm. Bei Schmoren ist es egal. Da kochst du es halt so lange, bis es weich ist.
Mhm. Kurze Frage noch, bevor wir noch zu einem anderen Thema kommen. Ja. Ein anderes Thema. Kommt Preiselbeeren gleich im Saft mitkochen oder nicht?
Kommt drauf an, was du machst. Also wenn du jetzt ein Reh-Ragout kochst, würde ich jetzt nicht von Anfang an Preiselbeeren dazugeben, macht keinen Sinn. Sondern das am Ende damit vielleicht die Soße ein bisschen binden. Oder ich würde sie kalt rühren mit einem Teil Zucker und ein bisschen Zitrone, wie es auch zum Schnitzel gibt. Schön lange rühren, bis es eine gewisse Verbindung mit wegen den Pektinen in der Preiselbeere mit dem Zucker gibt, dann einfach so eine gewisse Bindung, wenn man es kann.
Pektin?
Pektin ist wie eine Apfelstärke. Also es ist halt eine Säure der Früchte. Und manchmal ist die sehr viel mehr da als nicht. Es kommt auch so ein bisschen drauf an. Aber man kann Preiselbeeren sehr gut kalt rühren.
Man könnte es auch in der Bullerei anstellen, du. Die könnte es auch in der Bullerei holen.
Ja, wenn sie jetzt noch wissen würde, wovon sie redet, dann wäre sie eingestellt.
Aber ich hatte schon hingelernt, absolute...
Das Geile ist ja immer dieses Technische und das Philosophische dahinter. Und sie beschreibt das fast richtig als Technik. Ich finde halt Produkte, die beim Kochen keine Auswirkungen haben, kannst du immer erst am Ende hinzufügen, weil du dann ja sozusagen erst die Geschmacksrichtung sozusagen definierst.
Eine Preiselbeere verkocht ja einfach, oder?
Preiselbeere, wollte ich gerade sagen, das ist ein bisschen Zucker, ein Hauch von Karamellisierung findet statt, aber schlussendlich reicht es mehr als aus, die Preiselbeeren am Ende zur Soße hinzuzufügen, um dann den gewünschten Effekt zu erzielen, von dem sie gerade sprach, der Bindung.
Wir haben das Menü meines Lebens, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, Victoria, was
jetzt
denn?
Jetzt bin ich mal gespannt, das erklär das mal ganz genau.
Die Fiete,
immer vermasselt.
Die Fiete, was ist denn, was bist du denn heute so auf Krawall? Das gibt's doch gar
nicht.
Nein, ich
bin überhaupt nicht.
Doch, doch.
Nein, nein.
Die Fiete-Hörerinnen und Fiete-Hörer haben wir aufgerufen, dürfen sich bei uns bewerben, um ein Überraschungsgast für Tim zu sein. Also wir suchen jemanden,
ein Mann des Volkes sozusagen,
eine Frau des Volkes, die dann hier sitzen darf. Aufgabe dafür war, dass sie uns das Menü ihres Lebens zuschicken, und zwar eine Vorspeise, eine Hauptspeise und ein Nachgang, jeweils in vierfacher Ausführung. Also vier Vorspeisen, vier Hauptspeisen, vier Desserts. Jetzt kommt
vier verschiedene oder vier gleiche?
Naja, im Idealfall vier verschiedene.
Oh, das ist ja mega anstrengend.
Jetzt kommt es aber gar nicht so darauf an, dass dort Sterneküche gekocht wird oder wild, was asiatisch neu interpretiert wird, sondern es geht wirklich darum, was wäre dein Menü des Lebens? Das könnte die Fledlesuppe zum Anfang sein, das Schnitzel mit Pommes und dann der Wackelpudding als Dessert. So, jetzt sind wir heute in der dritten Runde. Und in jeder Folge, in der wir ein neues Menü von einem neuen Hörer oder einer Hörerin vorstellen, nimmt unser Gast und Tim eins dieser beiden Menüs in Anführungszeichen auseinander, um sich dann gemeinsam darauf zu einigen, welches dieser beiden Menüs in die nächste Runde kommt, um dann irgendwann den Gast oder die Gästin auszuwählen. So, jetzt haben wir heute lustigerweise hier von Anna Didaskalou ein Menü. Die schrieb, ich bin quasi ein waschechter Normalo mit Hund aus Hamburg. Zusammen mit meinem Dackel Zeus gehe ich gern zur Jagd. So eine Jägerin wollt ihr doch eh mal einladen. Gut, jetzt ist keine Jägerin, aber du bist zumindest die Tochter eines Jägers. Zumindest hast du, Sebastian, mal diesen Wunsch geäußert. Liebe Victoria, ich würde dir dieses Menü mal geben und Tim bekommt von mir ein Menü von Sarah Schnetz.
Kann ich was im Off sagen?
Bitte?
Kann ich irgendwas sagen, was nicht
Nein. Hier wird alles ausgestrahlt. So, ich fange an.
Ich würde an der Stelle sagen, dass Victoria natürlich das sagt, was sie im Kopf hat. Wir schneiden es halt nur nicht raus.
Ja, dann wird es halt nicht viel.
So, wer von euch beiden fängt denn an?
Tim, der schließt schneller als ich.
Was?
Tim.
Na ja, gut, sie ist mit 15 von der Schule. Da gebe ich jetzt mal 10 Minuten Vorsprung, sich einzulegen.
Mit dem astreinen Realschulabschluss.
Mit 15?
Korrekt. Ha, da guckt er.
Von wem hast du eigentlich diese Redewendung? Korrekt. Und was war das vorhin?
Inkorrekt.
Inkorrekt.
Ich muss mich so oft mit meinen Lehrlingen rumschaben, weil ich habe nämlich vier pro Jahr. Inkorrekt. Und da muss man sehr klare Andeutungen.
Inkorrekt. Von wem hast du das?
Inkorrekt ist es einfach.
Ja, wir hätten das gesagt.
Das war der Inkorrekt.
Inkorrekt.
Ich sag dir, das sagst du jetzt auch.
Das ist so wie, ich habe immer mal mit einem kleinen Jungen was diskutiert und sagte, das haben wir so nicht abgemacht. Und die Antwort war, doch, doch. So, das ist wie.
Er sagte immer, doch, doch.
Doch, doch. Doch, doch. Kannst du da halt, was willst du jetzt noch diskutieren? So, doch, doch. Inkorrekt.
Also, Sarah Schnetz.
Also, ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Wir versuchen ein Menü des Lebens zu finden, was den Menschen, wenn wir das denn herausgesucht haben, dazu qualifiziert, hier ein Gast zu sein oder eine Gästin zu sein, als Mann von oder Frau von der Straße, um vielleicht mal zu verstehen, was die Außenwelt wirklich interessiert. Diese Gerichte, die jetzt hier auftauchen, sind Gerichte, die dich nicht berühren müssen, aber den Menschen berührt haben im Laufe seines Lebens. Lieblingsgerichte, spezielle Momente, spezielle Situationen.
Ganz genau.
Oder kulinarische Herausforderungen.
Yes.
Ich fange an. Guck doch mal hier. Hä? Das finde ich aber ganz interessant. Brenzmus mit Sahne oder Butter. Was Brenz ist, habe ich keine Ahnung. In Klammern, früher Mahlzeit nach der Stallarbeit bei Oma und Opa.
Also das sind die Menüs des Lebens, wo ein
richtig
Gedanke hinter.
Da gibt es eine Situation. Dann gibt es grüne, vom Löffel geschabte Spätzle mit Tomatensalat. Von Oma gelernt. Feldsalat. Ah, sehr gut. Ins Dressing kommt Süßstoff. Und altes Brot in frischer Milch aufgeweicht. Auch sehr schön. Auf jeden Fall ist das sehr ländlich, dieses Menü. Dann gibt es einen Hauptgang.
Was? Süßstoff ist sowas wie Natren tatsächlich?
Ja. Und so Omas früher alle gemacht.
Mhm. Klar, die Salatsoße.
Best. Das ist so.
Ja,
natürlich. Das ist wie der Tropfen Maggi. Es ist nicht zu unterschätzen.
Und ein bisschen gekaufte Gemüsebrühe. So. Pulver.
Guck mal hier, da ist jetzt ein Herz.
Emotion. Dann gibt's Hauptgang. Tafelspitz mit Markscheibe, Apfelcreme und Kartoffeln.
Oh, du bist da ja aber.
Mark auf Brotscheibe, das ist relativ selten im Privathaushalt zu finden.
Das ist auf jeden Fall köstlich.
Frigolasade aus Bossa, Urlaubserinnerung, geschlagene. Was ist denn eine geschlagene? Ist das eine Wurst?
Geschlagene
mit Kartoffelsalat und Bratensoße.
Bestimmt.
Ist eine Wurst.
Woher
oder?
Kommen wir? Gibt's da Anweisungen an?
Heiligabendessen oder Käsefondue, Dresscode dazu, Kleid mit elastischer Strumpfhose, damit am Bauch nichts zwackt.
Okay, das ist relativ witzig.
Ja, ja. Dessert.
Eine Wollwurst übrigens.
Ja, Wurst. Ja.
Geschlagen ist eine Wollwurst.
Dessert, da fasse ich sehr kurz. Haselnussschnaps, nicht Likör, ganz wichtig.
Auch stark.
Apfelstreuselkuchen mit Äpfeln von eigenen Streuobstbäumen, also sehr ländlich groß geworden. Toblerone-Mousse, verstehe ich, und Käseplatte geht immer, außer nach einem Käsefondue. Das ist, arbeitet sich bei mir ganz gewaltig nach
so,
vorne.
Sie schreibt noch, mein Leben dauert bis jetzt 30 Jahre. Das ist also die Speisekarte meines Lebens mit 30 Jahren. Kann mit 31, 61 oder 101 gleich anders aussehen, da bin ich offen. Bei Interesse einfach melden zur Info. Ich kann reden und auch gut zuhören. Aber trotz alledem...
Der Satz macht es jetzt so ein bisschen, dass wir nur
ihr beide seid euch einig, dass ja schon ein bisschen Ahnung dabei ist.
Das Menü ist gut.
Ja. Viel Ahnung. Vor allen Dingen diese Kombination aus Land, Kreativität, Modernität. Also hier, das ist ein bisschen wie, willst du nochmal kommen oder was? Ist das von dir?
Oh, Tim.
Ist das so eine billige Variante, dich nochmal reinzuschleichen?
Meinst du, sie hat sich reingesneakt?
Ja. Ich weiß auch hier längst, worum es geht.
Das ist mein Thema.
Naja, aber
ist gut.
Bald übernehme ich den Podcast von ihm.
Warum schlug dein Herz höher bei Haselnussschnapf und nicht Likör?
Ja, Likör ist immer so ein bisschen wischiwaschi und die Schnapser sind halt die Schnäpser, gell? Das ist wie Markscheibe.
Ist wie, angenommen, wir beide lernen uns kennen irgendwie so und ich trinke Baileys. Also ist ja kein scheiß Getränk. Aha. Aber für einen Typen wie mich,
ist Baileys ist auf alle Fälle eine Haltung.
Das ist auf jeden Fall nicht.
Obwohl ich in letzter Zeit sehr gerne Martinis trinke.
Ja.
Wie
trinkst du?
Apple-Tinis, Espresso-Tini. Ich habe nach dem Podcast
mit Eis geht doch auch.
Auch. Aber seitdem ich den Podcast mit Thomas Hajo gemacht habe, habe ich gedacht, wenn ich schon zur Legende in New York werde, aufgrund meines schlechten Geschmacks.
Apple-Tini.
Und Apple-Tinis bestelle in den It-Clubs dieser Welt, dann kann ich das doch bei mir in der Bullerei allemal machen. Und das setzt sich langsam durch. Also Bullerei hat eh ein komisches Getränkeverhalten. Ich wette, also ich glaube, du kannst es noch nicht machen, was wir machen. Wir haben neulich 110 Eierlikör am Abend verkauft.
Ha! Deal, Eierlikör. Locker, ja, Vickys Eierlikör.
Aber ich würde ja fast.
Aber wirklich mit einer cool, also die coolen Leute.
Genau.
Also
fast, ich würde pass ja auf. Fast sagen, nach der Bollo und dem Burger, Gott hab sie selig für den Moment, ist der Eierlikör dein Signature-Dish.
Ach komm, ihr, das habt ihr alles abgeschaut.
Nee.
Ich bin seit 4 Jahren daheim. Seit 3 Jahren und 57 Minuten gibt's Quarkwaffel von Oma mit Vickys Eierlikör.
Ja gut, aber den
Karte.
Eierlikör gibt's mindestens seit 10 Jahren.
Tut mir leid.
Also sorry, dass ich da meinen Chef...
Dann bist du mal wieder hinten an. Das wird dir noch oft so passieren
gut,
mit 29 Jahren. Also da denkt man immer, man hat die Welt erfunden irgendwie. Aber ich kann dir sagen, es gab schon andere Leute, die festgestellt haben, dass sie rund ist. Es gibt auch viele, die es verweigern.
Okay.
Aber sie ist rund.
Die tragen Aluhut. Ja. So.
Aber so ein Eierlikörchen? Ich muss
Victoria.
Eierlikör mit Tim trinken.
Ich leite kurz ein, was deine.
Vicky ist endlich mal eine, mit der man sich messen kann.
Finde ich auch.
Die und das meine ich sehr
hält
positiv.
Auch die, hält auch nicht die Schnauze, die ist geradeaus raus. Ja. Eure 41. Folge, Fiete Gastro, war mal wieder ein Ohrenschmaus herrlich. Vielen Dank, Anna. Ihr habt aufgerufen, sich bei euch zu bewerben, ganz ohne CV und Lichtbild, dafür mit einer individuellen Speisekarte des Lebens.
Ja.
Welche Gedanken, Gerichte sagen was über mich aus? Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir habe versucht zu beantworten. Meiner Meinung nach stecke ich nur in Dingen, die man selber erschaffen hat. Worüber lachst du? Leib und Seele.
Über den unfassbar langen Einleitungssatz. Aber mach weiter.
Hast du das alles vorgelesen, sag mal?
Ja.
Also hat sie sich für Gerichte entschieden, die ich selber gerne zubereite und die mir in der Regel gut gelingen. Dann wollen wir mal. Victoria.
Also ich habe die E-Mail von Anna bekommen. Mhm. Und Anna ist eine Jägerin aus Hamburg.
Ah, die ist das.
Mit einem Hund. Dackel Zeus.
Zeus.
Wir haben auch einen Terrier. Zorro. So, die ist Jägerin. Es geht los mit den Vorspeisen. Sie nennt es L&L. Lachslauch-Kischlettes.
Mhm.
Kischlettes. Auch richtig falsch ausgesprochen. Dann geht's weiter wie Herrenmarmelade.
Mhm.
Radicchio-Orangensalat mit Burrata.
Mhm.
Gute Besserung, gebe ich ihr völlig recht. Kräftige, klare Hühnersuppe.
Mhm.
Dann schwarzes Kamel, verschiedene Tramezzini. Ich bin ja nicht so ein Tramezzini-Freund, gell? Vielleicht.
Warum nicht?
Habe ich noch nie richtig gute Tramezzinis gegessen.
Er selber machen ist die Kunst. Ah, jetzt verstehe ich den Hinweis.
Selber machen. Aber muss man, es gibt ja ganz viele, die Tramezzinis ja nicht toasten, gell?
Ja.
Ich finde ja getoastetes Tramezzini viel leckerer. Jetzt werde ich sehr böse angeschaut. Okay, wir machen weiter. Hauptgang. Zartes von der Wiese.
Wenn sie so ein Monolog von selbst abbricht, weil man einfach nur so ein bisschen guckt auf die Reaktion und die
beide
atmosphärischen Veränderungen im Raum. Die so.
Bis jetzt gefällt, also die Hühnerbrühe finde ich lecker. Okay, es geht weiter. Hauptgang. Zartes von der Wiese. Hausgemachte Grillwurst vom Reh mit Rucola, Staudensellerie, Ananassalat.
Mhm.
Grillwurst vom Reh finde ich sehr lecker. Mhm. Muss immer ein kleiner Schweinanteil dabei sein, sonst wird das ganz schön trocken. Mhm. Aber, wenn sie das kann, wenn es schnell gehen soll, Spaghetti mit Avocado-Creme. Dann kommt Daddy's Best, Rinderfilet mit Kartoffelgratin, Bohnen im Speckmantel. Mhm. Ah, Klassiker. Mhm. Draußen vom Wald, Spareribs von der selbst erlegten Überläuferbache mit Coleslaw. Überläuferbache ist ein ungefähr ein- bis eineinhalbjähriges weibliches Wildschwein. Mhm. Überläufer, du, die Spareribs sind von dir jetzt noch nicht so richtig fett, außer wir wohnen hier irgendwo, Hamburg, die sind natürlich ein bisschen fetter als bei uns da oben im.
Deshalb heißt es ja auch Hamburger Speckgürtel.
Ah, da wohnen auch die Bachen.
Ich sag jetzt nichts.
Timmy, ich sag's dir. So, jetzt geht's weiter mit dem Dessert.
Ja.
Beeren mit Deckel. Bärencrumble mit Vanilleeis, Büllabü, ofenfrische Zimtschnecken, Gehirnfrost, Parfait des Tages und ihr All-Time-Favorite-Zimt, warm vom Rost gegrillte Pfirsiche.
So, das waren zwei Menüs des Lebens von Anna und von Sarah. So. Und eine der beiden Damen muss zumindest einmal das Zeitliche segnen, was die Bewerbung hier angeht, vorbeizuhuschen.
Also wenn ich die Menüs mal auf den heutigen Tag sozusagen überziehen darf und vergleichen, bin ich das erste Menü und das zweite Menü ist Vicky.
Mhm.
Soll heißen, es gibt schon die Ansätze bei Vickys Menü für sowas wie Tradition und einen kleinen roten Faden, der erkennbar ist, aber hin und wieder ist das kulinarisch zumindest im Hören, im Verstehen, ganz schön übers Ziel hinausgeschossen.
Also ich habe ja auch
viele Momente, wo ich denke, so, das schaudert's mich eher.
Ich bin auch Freund von wirklich gewagten, also ich bin.
Gibt schon einige.
Radicchio, Orange mit Burrata.
Ja, das geht schon gut.
Geht es?
Ja, das geht schon gut.
Und dann natürlich.
Aber ich weiß ungefähr, wie es schmeckt.
Rucola, Stangensellerie und Ananas.
Auch das geht eigentlich ganz gut. Ich glaube, dass ich nur nicht weiß, wie man eine Karte intelligent schreibt. Bei Ananas in der gerösteten Form verliert so dieser, weißt du, wenn du so richtig schön gegrillte Ananas hast, chop, chop, chop mit dem
Aber Rauch da steht der Salat.
Ja, ich weiß. Deshalb ist, ich glaube, es ist eher die Formulierung. Aber ich finde auch Pasta mit Avocado-Creme relativ schwierig. auf eine Art und Weise. Also sehr schwierig zu verstehen, wie das
ist. Also es gibt, und dann gibt leckere. Und
dann gibt es die Spare Ribs, geil. Also schon vom Wildschwein ein bisschen.
Spare Ribs, geil. Ofenfrische Zimtschnecken, mega.
Auch geil. Die Hühnerbrühe, mega.
Hühnerbrühe ist halt wieder so ein Heimatding, gell?
Aber ich glaube, dass die Tiefe und die Art und Weise und auch ein bisschen ja die Zusammensetzung und auch die Begründung, warum das.
Du, bei Marc hatte sie uns beide.
Ja. Ne? Warum das eben ein Menü des Lebens ist. Hier ist schon sehr viel kulinarisches Verständnis.
Wir reden von der 31-jährigen Dame bei dir.
Ja, also das Menü klingt wie von einer
Sarah.
60-Jährigen, muss man ehrlich sagen.
Ach, jetzt sei doch nicht so, überhaupt nicht.
Auf Lebenserfahrung getrimmt.
Ja. Nein, weil da ist so viel Wissen drin. In diesem.
Da ist Wissen drin. Das heißt ja aber nicht, dass alle Wissendichten alt sind. Heute sind alle alt bei Tim. Hast du ein Altersproblem im Moment?
Nein, gar nicht. Ich finde das einfach nur faszinierend, dass jemand eben so dieses grüne Spätzle mit Tomatensalat von Oma sozusagen gelernt, dieser Zusatz, der
aber
da immer
drin kommt. Aber diese ländlichen Regionen und gerade auch die Jugend legt wieder viel mehr Wert auf, was haben wir früher gemacht, richtige Ernährung, von hier,
aber
Regionalität.
Aber es klingt süddeutsch, finde ich hier, das, was wir hier haben.
Lest nochmal vor, Spätzle.
Ich lese mal vor, Brenzmus mit Sahne oder Butter.
Aber Brenz ist alles nicht badisch. Können wir googeln, wo
früher
diese
Mahlzeit
herkommt?
Nach der Stallarbeit bei Oma. Dann kommen grüne Spätzle mit Tomatensalat, Feldsalat mit Süßstoff, altes Brot in frischer Milch. Das kann noch relativ
überall sein. Aber Feldsalat gibt es auch nicht keinen guten in Bayern.
Tafelspitz mit Markscheibe, Apfelcreme und Kartoffeln. Höhepunkt Mark auf Brotscheibe.
Österreich.
Geschlagene mit Kartoffelsalat.
Also das ist die Wollwurst, Tim. Die kommt trotzdem aus Kalb und Schweinefleisch. Ist eine Abart von der Münchner Weißwurst.
Na, bayerisch.
Also so. Käsefondue, das ist wieder der Humor. Haselnussschnaps ist nicht unbedingt norddeutsch. Apfelstreuselkuchen, Streuobst, Toblerone, Käseplatte. Also irgendwas klingt.
Nähe zu Österreich wegen Toblerone, Schweiz.
Ach so.
Toblerone, kennt ihr Toblerone?
Folgt mal deiner eigenen Argumentation, Frau Fox. Nee, ihr Österreich wegen Toblerone, Schweiz.
Naja, das ist ja, ich lebe im Dreiländereck. Ich bin in 45 Minuten in Frankreich, Schweiz und Baden. Nur weil du hier aus deinem Hamburg nicht rauskommst.
So, ich ziehe mich jetzt zurück, falls ihr eine Fortsetzung haben wollt.
Du beendest was? Den Podcast nicht.
Wie, nee?
Das mach, wenn überhaupt
nicht. Aber ich muss jetzt weg.
Ja.
Nein.
Wir müssen jetzt ja erstmal eine Siegerin, also.
Ja, ganz klar.
Ne, also hier ganz, ist klar. Ganz offensichtlich ist es,
bei dem anderen
ist es Sarah, das brauche ich bitte, Tim, nicht wegwerfen, wirf's her, genau, danke, sehr gut.
Wow.
Und also wenn Tim eins kann, werfen, ich habe es direkt gefangen, über 3 Meter und ich frage mich, wie wir damit durchkommen sollen mit diesem Menü meines Lebens, weil es schreiben so viele Menschen, also es ist so ein bisschen die Büchse der Pandora tatsächlich, die geöffnet worden ist. Mhm. Ich sag's einfach, wie es ist, schreibt weiter. Wir müssen nur irgendwann natürlich auch mal...
Na gut, das Ding hier wird ja in 7 Wochen ausgestrahlt, oder?
Jetzt hack doch da nicht so drauf rum.
Nee, ich sag ja nur, also dann sind wir auch irgendwann mal durch. Jetzt brauchst du auch keine Aufforderung mehr stellen.
Ja, ist richtig.
Ja, das jetzt irgendwie spontan nächste Woche noch? Ja, nee, wir sind dann durch. Ernsthaft?
Ich weiß nicht. Also jedenfalls...
Wir machen nicht so ein ganzjähriges Gewinnspiel drauf.
Ja.
Naja, in der Hoffnung, dass irgendwann alle das mal vergessen.
Ich wollte gerade sagen, es ist natürlich nichts, was in den nächsten 3 Episoden entschieden ist. Also insofern. So. Also, lieber Tim, liebe Viktoria, wie ich finde, ein äußerst interessanter und sehr schlagabtauschartiger Podcast heute hier bei Fide Gastro gewesen.
Das war noch relativ freundlich.
Ich finde auch, dass Viktoria in ihrer Ankündigung sich treu geblieben ist. Hat sehr ordentlich Paroli hier dem selbsternannten Maestro geboten.
Ich finde das sie, also wer sich bei diesem Podcast über Redeanteile beschwert, die vielleicht etwas zugunsten
des Gastgebers. Das haben wir ja schon lange nicht mehr. Seit Thomas Hajo hier war.
Fahre ich nach Hause und finde raus, wo der wohnt.
Ja.
Also das ist.
Warum musst du dafür nach Hause fahren?
Um mich mit wütend direkt auf Haus zu stellen.
Rufst du den Türsteher an?
Ich finde ich.
Ruft Tim wieder den Türsteher an, den er damals.
Also das Schöne ist ja, dass Vicky blutjung ist und man Gott sei Dank auch ihre Unvernunft und ihre Wildheit wirklich auch in der Gesprächsführung anmerkt. Jetzt brauchst du auch damit nicht mehr kommen. Also jetzt ein totaler Quatsch, Sebastian. Jetzt versucht er hier noch händeringend das Gastgeschenk mit reinzubringen. Und das Schöne ist an Viktoria, die ist 29. Die hat noch ein ganzes Leben zum Lernen.
Ich bin jetzt
und das meine ich.
30.
Du bist schon 30?
Ja, schlimm, aber ist wirklich so.
Finger am Finger.
Schlimm, sagt sie.
Noch nicht.
Aber läuft?
Wir arbeiten dran.
Du arbeitest mit deinem Freund zusammen, ne?
Ja.
Also Freund und bald Ehemann.
Freund und hoffentlich bald Ehemann.
Bald Ehemann.
Oha.
In welcher Konstellation?
Er Pâtissier und Garde-Manger, ich warme Küche und Pass.
Guck, hast du das gemerkt?
Nee.
Das ist die Intelligenz der Jugend. Hat nicht gesagt, ich Küchenchefin, er Zweiter oder er ist Küchenchefin, Zweiter. Es geht hier um Positionierung, um Inhalt. Mhm. Das ist smart. Das ist nämlich die neue Zeit. Dann könntest du dir auch mal...
Der kann einfach Sachen viel besser als ich. Der kann, der ist gelernter Pâtissier. Warum soll ich mich jetzt da hinstellen und sagen, ich bin der große Pâtissier? Ich krieg's gerade noch so hin, irgendeinen Kuchen zu backen. Und dann ist echt auch vorbei mit mir.
Jetzt hast, du Tim noch gerade in dem Diss unterbrochen. Mach weiter. Das war
die ganz große Kunst. Nee, wieso Diss? Ich wollte gerade loben.
Zu mir. Davon kannst du dir noch...
Eine Scheibe abschneiden.
Ja, das wollte ich.
Das wollte ich gerade sagen.
Das möchte ich jetzt zumindest, das möchte ich noch mitnehmen.
Scheibe abschneiden. Danke, Vicky. Sehr schön.
Es war ein Fest.
Und apropos Scheibe
apropos
abschneiden.
Apropos Scheide oder was?
Apropos Scheide.
Ach, sind wir bei dem Niveau jetzt schon angekommen?
Scheibe abschneiden. Ja. Wir haben noch das Gastgeschenk hier, das ist hier uns gerade reingebracht worden. Vicky hat noch ein Brot mitgebracht.
Das ist jetzt ein Problem, ich esse keine Kohlenhydrate nach 6 Uhr.
Tatsächlich, ja. Wir haben ihm noch ein selbstgemachtes hausgebackenes Brot mitgebracht. Da haben wir reingeschrieben, Tim. Und jetzt ist es oben ein bisschen angebrannt.
Wie reingeschrieben, Tim?
Schaut mal, oben drin ich habe mit dem Brot ein Schnellmesser Tim oben reingeschrieben. Das habe ich gestern noch gemacht.
Süß, gell? Deshalb macht sie Pass und warme Küche.
Ja, Johannes
aber
hat den
Brot.
Aber
es ist ein sehr kohlenhydratarmes Brot.
Ja, es ist ein Sauerteigbrot. Nimm es mit nach Hause, du röstest es ein bisschen an, schmierst ein bisschen Tartar oben drauf. Ist obergeil.
Wo komme ich jetzt ans Tartar?
Geh in deine Küche, sag einen von den 100 Jungs, die da rumsteht, ich brauche bitte handgeschnittene Tartar.
Das hättest du mal sagen müssen, Jungs. Tim hat auch Frauen in der Küche.
Nee, also ganz ehrlich, da meint man ja alle.
Oh Gott. Oh Gott.
Jungs und Mädels.
Ich brauche bitte Tartar. Gott, was ist denn los?
Echt, du machst jetzt aber auch, da macht ihr jetzt gerade.
Vicky, tschüss, vielen Dank.
Es war ein Fest,
vielen Dank,
bis bald.
Vicky, dass du hier gewesen bist. Schön, Tim, dass du die Zeit gefunden hast, dir vorbeizugucken. Das war eine weitere Ausgabe von Fiete Gastro. Vielen Dank fürs Zuhören.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht. Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.